Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 353 des Nur der FCM Podcasts, die euch heute von Sascha präsentiert wird. Einen ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Auch noch nachträglich für die Folge in der vergangenen Woche. Da hat der Sascha nämlich auch noch die Podcast-Partnerschaft übernommen. Das ist sehr, sehr großartig. Ja, was soll man sagen? Der FCM beweist Konstanz und Ausdauervermögen und bleibt seiner Linie treu, darauf zu verzichten, Heimspiele zu gewinnen. So auch am letzten Spieltag gegen Eintracht Braunschweig. Das Spiel ging bekanntermaßen 1:1 aus. Und es gibt da, glaube ich, ein, zwei Dinge, über die man nochmal sprechen kann. Und möglicherweise führen wir heute im Rahmen dieser Folge auch eine neue Rubrik ein, die möglicherweise auch etwas zu tun hat mit dem Spiel gegen Braunschweig, aber nicht nur. Wir kommen drauf. Genau, dann steht das Schalke-Spiel an und zwischendrin gab es noch so ein, zwei ganz interessante Nachrichten und eine auch sehr skurril merkwürdige, auf die wir nachher noch eingehen müssen. Also wieder mal einiges zu besprechen. Das machen wir heute wieder zu zweit. Kerstin ist heute geplant abwesend sozusagen und sei aber an dieser Stelle ganz lieb gegrüßt. Aber der Thomas ist da. Ich grüße dich.
Alle sind da.
Na fast.
Also fast.
Das wäre ich auch mal geil. Das müsst ihr im Stadion mal sehen. Fast alle sind da. Das ist ja nicht Sinn der Songs. Thomas, du hast einen Titel verliehen bekommen. Übrigens.
Was?
Du hast einen Titel verliehen bekommen. Du hast jetzt eine offizielle.
Oh,
na, du hast jetzt neben Fußballexperte, hast du jetzt noch so eine fancy. So eine fancy Titelgeschichte, also sowas wie Chief Football Officer, nur halt besser. Und zwar hat der gute Sascha den wunderbar ikonischen Titel King of Random Facts für dich kreiert, den ich dir hiermit feierlich verleihen möchte. Also Thomas, aka King of Random Facts, also KRF. Wer kennt ihn nicht?
Ich weiß jetzt nicht, ob das positiv oder negativ gemeint ist. Also,
na, man kann es ja erstmal feststellen. So. Also,
ja, okay.
Genau.
Ja, gut.
Ja, das wäre jetzt, also an der Stelle könnte ein Dank folgen an Sascha für seine
sozusagen. Danke, ja. Genau. Ich weiß auch nicht, wo das hinführen soll, aber gut.
Naja.
Aber warum? Also kannst du mir auch erklären, wieso? Also,
nee, ich glaube nicht. Also das bezieht sich, wir hatten noch letzte Woche so eine Referenz, also das war wieder so eine Nummer von wegen halt hier WM 94. Vorrundenspiel, Wales gegen Timbuktistan oder Lewandowski oder irgendwie sowas.
Und mit den drei Toren, ja. Okay.
Und Thomas hat sowas,
ja, okay.
Genau, und Thomas hat sowas auf der Pfanne und weiß das natürlich. Und ja, deswegen King of Random Facts, ist ja nicht schlimm. Also,
Autisten, meine Kollegin hat mal gesagt, Autisten wissen.
Ah, okay.
Also das meine ich dann, fand ich auch nicht schlecht.
Auch, okay. Na, da gefällt mir King of Random Facts an der Stelle echt besser, aber gut. Okay, alles klar. Also hätten wir das auf jeden Fall schon mal. Ich stelle gerade fest, dass ich von Sascha gar kein sonstiges Thema bekommen habe. Nanu. Können wir vielleicht noch
nachreichen. Wer weiß, wofür das heute gut ist.
Ja, aber vielleicht war dieser Titel auch das sonstiges Thema.
Ja, das kann natürlich sein. Hast du bloß vorgezogen.
Ja. Schlimme Sache. Einmal mit Profis. So, es gibt Neuigkeiten aus dem FCM-Universum und das sind zwei, also eine sehr schöne und eine irgendwie coole, wie ich finde. Und zwar hat Silvio Banker die DFB-Pro-Lizenz erworben. Das heißt, also das ist ja die, da ist jetzt der Fußballexperte wieder gefragt, das ist die höchste Trainerlizenz, die du in Deutschland machen kannst, ne? Richtig?
Ich glaube ja.
Warte mal.
Weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, die höchste ist immer noch der Fußballlehrer, es sei denn, die haben das umbenannt. Da bin ich jetzt tatsächlich.
Bist du auch blank? Na, der FCM hatte es hier in seinem WhatsApp-Kanal. Jetzt muss ich bloß Testspiele und tralala nochmal scrollen. Ich will jetzt nämlich, also an der Stelle wirklich keinen Quark erzählen, ich glaube aber ja. So, warte mal. Die Feierstunde war der festliche Abschluss für die höchste deutsche Trainerlizenzstufe. So. Mit dabei war auch Silvio Bankert, Co-Trainer unseres
cool.
FCM.
Ja. Genau.
Gut. Ja. Genau, also das sind die Absolventen, es waren 17 erfolgreiche Absolventen des 70. DFB Pro-Lizenzlehrgangs. Und Silvio Bankert hat da auch abgeschlossen und das ist ja auf jeden Fall erstmal ein Erfolg. Herzlichen Glückwunsch, Silvio. Richtig cool. Und die zweite Sache, über die ich gestolpert bin und die ich jetzt noch nicht ausprobiert habe oder so, aber grundsätzlich erstmal cool finde, ist es ist FCM-Fahrgemeinschaftsportal. Hast du das gesehen? Zufällig?
Nee.
Du kannst jetzt, es gibt jetzt ein FCM-Fahrgemeinschaftsportal. Ich habe jetzt noch nicht genau rausgefunden, ob das jetzt ein FCM-eigenes Angebot ist oder ob die auf irgendwas anderem aufsetzen. Aber auf jeden Fall ist das sowas wie, ja, weiß ich nicht, mitfahrgelegenheit.de, aber für FCM-Fans rund um Spiele finde ich grundsätzlich erstmal auch eine sinnvolle Sache. Gerade für Leute, die ja jetzt sich vielleicht nicht in einem Fanclub organisiert haben oder noch nicht oder so und dann halt eine Mitfahrgelegenheit suchen an der einen oder anderen Stelle, ist das bestimmt eine Sache, die fetzt. Hat der Verein jedenfalls jetzt auch bekannt gegeben. Ich bin drüber gestolpert, auch über den WhatsApp-Kanal und finde das eine schöne Initiative. Das ist cool. Genau. Das waren meine zwei Neuigkeiten. Hast du welche? Nee? Na gut. Dann sei das so. Und wir gucken noch ja, auf den Nachwuchs und die Frauen. Da kann ich erzählen, dass die U19 bei Hertha BSC einen Test mit 3 zu 2 gewonnen hat und die U17 zu Hause gegen Jena einen Test mit 3 zu 4 verloren hat. Bei letzterem Test der U17 ging es um über 3x35 Minuten. Also da ist man halt noch fleißig im Testspielmodus und so. Und bei den Frauen ist zu sagen, dass die Frauenhallenlandesmeisterschaft, das ist ein Höllenwort, also Hallen-Landesmeisterschaft, wenn man das so geschrieben liest, das ist echt ein abgefahrenes, funky Konglomerat an Buchstaben. Jedenfalls jenes Turnier in Sandersdorf haben die Frauen auf dem zweiten Platz abgeschlossen und haben dort im Finale gegen den Landesligisten FSG Irksleben Niedern-Wodeleben mit 0 zu 1 verloren. In demselben Turnier waren dann, glaube ich, auch die zweiten Frauen irgendwie noch am Start und so, aber ja, haben es jetzt da leider geschafft, sich für die irgendwie Meisterschaften zu qualifizieren. Dafür hätten sie Erster sein müssen, wenn ich das richtig verfolgt habe. Da ist jetzt Irksleben, Niederndodeleben unterwegs. Aber ja, zweiter Platz ins Finale gekommen. An der Stelle auf jeden Fall hier auch gewürdigt. Genau. Ja, und zum E-Sport ist zu sagen, Moment, jetzt muss ich hier, auch wenn es hier ein kleines Segment war, nochmal eine Marke setzen. Da hat Herr Micha wieder geliefert. Und zwar lief das für uns nicht so gut. 11. Spieltag, virtuelle Bundesliga. Da ging es für den Club gegen Borussia Mönchengladbach. Gab es im 2 gegen 2 eine 2 zu 4 Niederlage. Und im 1 gegen 1 eine 1 zu 2 Niederlage. Und damit geht der Spieltag verloren. Und wir sind in der aktuellen Tabelle auf dem 7. Rang. Irgendwelche Informationen über Streams des Micha habe ich jetzt nicht bekommen. Also ich gehe davon aus, dass da halt auch morgen Abend wieder fleißig gestreamt wird, aber hat dann
Gibt's
nichts zu.
wieder irgendwelche komischen Karten? Ich meine, Daniel Heber hätte eine verdient.
Ja, ich glaube, die würdigen da jetzt aber nur sozusagen sehr, sehr gute Dinge.
Ja, es kommt darauf an, für wen das gut ist, ja? Aber da kommen wir gleich drauf.
Ach so, ja, das ist jetzt unsere neue Rubrik schon, ne? Hast du schon so ein kleines bisschen Sneak gepreviewt, wenn ich das mal so sagen darf. Wo sind die englischen Blödsinnswörter? Sneak gepreviewt.
Aber ich finde,
Furchtbar, ey.
das G sehr gut. Diese deutsche Vorsilbe finde ich halt sehr gut.
Naja, es muss ja auch ein englisches Blödsinnswort werden.
Ja,
Das
alles cool.
sonst zählt es ja einfach nicht.
Ja.
So, okay, so genug des Vorgeplänkels. Jetzt lass uns mal, lass uns mal
Ich habe
über.
meinen Rechner geupdatet, genau. Ja.
Genau. Es schreibt sich auch ganz kacke. Also wenn man das, also so
Ja, das sieht komisch
redenderweise.
aus, ja. Goibdatet. Hä?
Genau. Also so redenderweise geht das noch, da klingt es auch schon scheiße, aber wenn du das aufschreibst, ist es noch schlimmer. Genau. Nun gut, oder gedownloadet oder so, downgeloadet oder so, heruntergeladen könnte man ja auch sagen,
Finde ich auch gut. Ja.
aber wer weiß, also genau.
Ja.
Nee, okay, jetzt hier Thomas, Braunschweig, müssen wir besprechen. Folgen, also,
Braunschweig?
naja, Braunschweig nicht als Stadt, sondern als Spiel wäre gut.
Also gegen Braunschweig.
Ja,
Mit
richtig.
Braunschweig. Für
Ja,
Braunschweig.
unter Beteiligung
Von Braunschweig.
von Braunschweig, wobei ich mir da bei der ersten Halbzeit jetzt gar nicht so sicher bin.
Naja, doch. Ja, doch. Sie haben ja schon mitgemacht.
Sie waren da. Also in der ersten Halbzeit waren sie zumindest, also haben sie 11
Naja.
Personen auf den Platz gestellt. Das ist
Ja,
richtig,
aber
oder?
bei uns war es ja auch nicht viel mehr.
Findest du?
Ja, so eine Truppe musste zur Halbzeit 3-0 führen.
Ja, das mindestens.
Sorry.
Das stimmt. Das ist ja auch Teil des Problems dieses Spiels gewesen. Jetzt müssen wir, bevor wir da in medias res gehen, müssen wir jetzt aber erstmal klären, wie wir jetzt eigentlich dieses Spiel verfolgt haben. Ich kann von Kerstin, darf
Ja, mit
ich.
den Augen.
Ja, mit den Augen. Nein, nicht nur. Ich ja nicht nur.
Ach so, stimmt. Du auch mit den Ohren. Ja, stimmt. Ja,
Ja, naja,
stimmt.
genau. Also, von Kerstin darf ich berichten, dass sie aus Gründen die erste Halbzeit im Stadion gesehen hat und damit wahrscheinlich auch die bessere, zumindest aus FCM-Perspektive. Und wir beide ja nicht im Stadion waren. Deswegen hat Kerstin uns dann ja nochmal was geschickt und darum gebeten, das hier nochmal kundzutun, dass nämlich der Rahmen für das Spiel, bekanntermaßen ja auch mit dem Gedenken der Opfer vom Anschlag da auf dem Weihnachtsmarkt und so weiter, sehr, sehr würdevoll war, sagte sie aus ihrer Perspektive. Also sowohl was der Verein gemacht hat mit diesem Banner und so, können wir gleich nochmal genauer drüber sprechen, aber auch was die Fanszenen gemacht haben mit dem Schweigen in den ersten 6 Minuten und eben den entsprechenden Spruchbändern auch und so weiter. Auch die Braunschweiger, die ja dieses Spruchband da hatten oder diese Zaunfahne mit Stabil bleiben Magdeburg. Das war also ein sehr, sehr, also laut Kerstins Bericht ein sehr, sehr würdiger Rahmen ob des Ereignisses, und es hat auch gut getan, und das glaube ich hier auch sofort, weil ich das gleiche Gefühl bei der Menschenkette hatte, sozusagen auch nochmal mit ja, vielen anderen Menschen sozusagen diesem Moment zu gedenken und da in Gemeinschaft zu sein und so. Das hat auch gut getan und war eben ja ein würdevoller und auch adäquater Rahmen für das, was da sozusagen passierte. Und
ja, das Spiel hat sich ja dieser Atmosphäre ein Stück weit auch dann angeschlossen. Ja. Man hat sich nicht wehgetan. Schiedlich Friedrich 1-1 getrennt am Ende. Aber da kommen wir ja gleich nochmal im Detail drauf.
Genau. Ja, und ich muss auch sagen, also ich hab die erste Halbzeit im Fernsehen gesehen und die zweite Halbzeit mir dann angehört, wieder im Radio.
Ah, das ist cool, oder?
Das ist saugeil, ich mag das total gerne.
Also Fußball im Radio hat was, ja. Das ist,
Ja, und vor allem.
Ich finde es auch cool.
Genau. Ja, und ich finde es vor allem. Also, na, ich glaube, man muss da auch so ein Typ sein, der sozusagen auf diesem Sinneskanal einfach gut ansprechbar ist. Es gibt ja so Leute, die sozusagen so, naja, eher höher, also eher sozusagen auf dem Hörenkanal oder auf dem Sprechenkanal oder auf dem Fühlenkanal und so weiter angesprochen werden. Da muss man ein bisschen ein Typ vielleicht für sein. Aber ich finde das total großartig. Und es lebt aber auch von der Kunst derjenigen, die es sozusagen dann einsprechen. Ne? Also da gibt's auch dolle Qualitäts Unterschiede, sage ich mal, aber jetzt hier bei dem Spiel, ja, war es ein bisschen lustig. Muss ich nachher noch mal ein bisschen was zu erzählen, weil der Kollege, ich weiß leider seinen Namen nicht, der hatte dann so, also wir hatten zum Beispiel einen Spieler, der hieß Herrscher.
Herrscher, geil.
Ja.
das ist geil.
Und dann gab es ganz, ganz konsequent einen Matthaisen und
Gott.
Da gab es noch so einen anderen Namen, den ich mir merken wollte, und den habe ich mir nicht gemerkt, leider. Der aber auch sehr, sehr, sehr lustig war. Ich mir dachte, okay, aber Herrscher war geil.
Herrscher hat was, ja. Das ist,
wer ist denn Herrscher? So, genau.
Das ist definitiv was Schönes, ja.
Genau, also das war sozusagen mein Spieltagskonsum. Du hast es dir komplett im TV angeschaut, richtig?
Ja.
Genau, okay. Also das sind sozusagen die Perspektiven. Aber genau, was ich eigentlich sagen wollte, war, ich fand eben auch dieses gemeinsame Banner, was beide Mannschaften dann hatten und so weiter, fand ich irgendwie auch gut. So, um da nochmal zu demonstrieren, worum es eigentlich irgendwie geht, nämlich da in Gemeinschaft zu sein und zwar Gegner zu sein und so weiter, aber dann in der Sache natürlich dann auch klar da ein Statement gemeinsam zu bringen und so. Das fand ich schön. So, jetzt habe ich ganz viel erzählt.
Hast du, aber ist nicht schlimm.
Ja, ist ja nichts Neues auch. Du sagst, also du hattest ja jetzt schon so ein bisschen rumgespoilert, wie du das Spiel so empfunden hast. Ich fand die erste Seite, die ich gesehen habe, ganz cool.
Ja,
aber hau du mal raus.
So. Ja, also ich sag mal, besser kannst du ja so ein Spiel erstmal grundsätzlich gar nicht starten. Ne? Du spielst zu Hause, klar, ja, jetzt mal Atmosphäre mal außen vor gelassen, spielst zu Hause, gehst früh in Führung, gegen einen Gegner, der seit 6 Spielen oder 7 Spielen nicht gewonnen hat, gehst dann auch noch früh in Führung. Also eigentlich wie gemalt. Ja. Braunschweig muss dann, wenn sie was wollen, ein bisschen öffnen. Du kriegst eventuell Räume, die du bespielen kannst. Also eigentlich war mit dem 1-0 von Barış Artık, was übrigens ein wunderschönes Tor war, muss ich sagen, klasse mitgenommen und dann schön gegen die Laufrichtung des Verteidigers in die kurze Ecke geschossen. Geiles Tor. Wo war ich? Ach so, genau. Also startet eigentlich super und ich dachte mir so nach dem 1-0, oh ja, so muss das laufen. Eine verunsicherte Mannschaft, du gehst früh in Führung, geil.
Genau.
Mein 6-1 ist vielleicht durchaus auch realistisch, dachte ich mir in dem Moment, wirklich. Also und dann dachte ich mir so, naja, gut, so nach 20 Minuten habe ich das dann selber korrigiert und dachte mir so, na gut, wenn ihr heute 2-3-1 gewinnt, ist auch in Ordnung. Also 1-0 ist auch in Ordnung, brauche ich überreden. 3 Punkte sind 3 Punkte, ja. Phrase, glaube ich. Und ja, aber ich hatte dann auch schon in der ersten Hälfte das Gefühl, es ist jetzt vielleicht wieder, es klingt jetzt wieder härter, als es soll, aber es hat sich, finde ich, auch schon in der ersten Hälfte, kam so ein bisschen schon so Larifari rein. Das ist dann, ich finde, wir hätten durchaus auch die Räume noch besser bespielen können. Wir hätten noch wesentlich mehr machen können. Aber es war so, ich hatte so den Eindruck, so nach 25 Minuten wurde so ein bisschen in so einen Verwaltungsmodus umgeschaltet. Naja,
Genau.
Braunschweig kommt nicht so ins Spiel. Wir haben es ja im Griff. Machen wir hier so ein bisschen Schiebchen, Schiebchen. Also, wie gesagt, ohne dass jetzt, das klingt jetzt wieder härter, als es soll. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass die Mannschaft da jetzt unbedingt den Willen hatte, dann zwingend aufs 2:0 zu gehen.
Naja,
Und
und ich habe das vor allem gar
das hat
nicht
mich so
verstanden.
in der ersten Halbzeit dann auch so ein bisschen geärgert und ich dachte mir so, na, hoffentlich also hoffentlich rächt sich das nicht noch, dass du jetzt hier nicht in der Lage, oder was heißt nicht in der Lage, dass du jetzt hier, ich sag mal, nicht konsequenter aufs 2:0 gehst. Weil es gab ja eine Möglichkeit, eine große fand ich durch Herrn Herrscher, ja, wo er da aus relativ spitzen Winkeln auf Hoffmann zugeht, muss man aber auch sagen, oder auch der Kopfball von Artig nach dem Einwurf, der da knapp am Tor vorbeigeht. Aber das war halt auch wieder kein Ball, der aufs Tor geht. Ja. Also es geht halt auch am Tor vorbei. Nach dem Einwurf, ich glaube, Mathiesen schlägt ihn dann rein, Artig geht dann gut hin zum Ball, macht einen schönen Kopfball. Schade, dass der dann nicht ins lange Eck geht. Und dann hat Herrscher, glaube ich, auch nach einem schönen Konter eigentlich oder nach einem schönen langen Ball, den er dann gut erläuft und da auch die Chance auf 2:0 zu stellen, wo dann, den er dann eben nicht macht. Weil, muss man auch sagen, rund um Hoffmann finde ich das richtig gut macht. Der bleibt lange stehen, bietet Herrscher nichts an. Ja, und dann kommt eben so ein Abschlussball raus, der eben dann ja nicht reicht, um den Torwart zu überwinden. Ja, das war so die erste Halbzeit und ich habe es nicht verstanden, warum wir da nicht konsequenter gewesen sind. Gerade
Genau.
so die letzten, ich sag mal so die letzte Viertelstunde.
Genau. Na, ich habe genau. Ich würde ein paar Dinge gern aufgreifen. Aber gern mal beim letzten bleiben, was du gesagt hast. Das habe ich auch gar nicht verstanden. Also das ist genau wie du sagst. Das Spiel geht super los. Und da möchte ich übrigens auch noch mal den Pass von Igoné würdigen, der geil war auf Attic. Also der gehört zum Tor, finde ich auch auch mit dazu. Also schöner langer Ball, passgenau, alles schick. So gegen einen Abstiegskandidaten. Und da muss ich auch sagen, ich hoffe, das nimmt mir jetzt in Braunschweig keiner übel, aber in der
Man hat
ersten
schon Sehne.
Halbzeit, ohne Witz, in der ersten Halbzeit habe ich wirklich gedacht, also da kam ja wirklich nichts. Ja, und wenn man sich jetzt das Gegentor nochmal anguckt, also alles, was du sagst, Artig nimmt den Ball super mit, schießt er super ab, aber der hatte halt auch super Platz, ja. So, also da war ja
Ja,
wirklich, also
klar.
so wenig bis gar keine Gegenwehr so richtig an der Stelle. So, und ich dachte die ganze Zeit nur so, das habe ich irgendwem auch geschrieben, ich glaube bei uns in die Fanclub-Gruppe, die sind ja sowas von schwach, die musst du wegpacken heute. Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Das geht nicht anders. Du musst die bespielen. So. Und dann genau das, was du sagst, das habe ich auch gar nicht kapiert. Warum die Mannschaft dann in einem Heimspiel noch dazu, wo du alles im Griff hast, so das Tempo da rausnimmt. Denn war ja klar zu sehen in der ersten Halbzeit, sobald es irgendwie schnell ging,
Gerade Branche der Probleme,
sind die Braunschweiger sowas von geschwommen. So, und es gab ja ein paar Szenen, in denen das geklappt hat. Jetzt könnten wir noch darüber sprechen, dass sozusagen der letzte Pass dann nicht gepasst hat oder also einigermaßen ungenau war, an der einen oder anderen Stelle geschenkt so. Aber dass man dann sozusagen so bedächtig wird, habe ich nicht verstanden. Und jetzt ist meine Frage an dich: Also, ist das passiert, weil Braunschweig irgendwas gemacht hat, was das verlangt hätte, so zu spielen? Oder anders gefragt, wie hätte die Mannschaft denn gleiches Spiel, gleiches Szenario noch auftreten können, um da bin ich völlig bei dir, in der ersten Halbzeit da vier Dinger reinzuklingeln und dafür zu sorgen, dass Braunschweig gar nicht mehr rauskommen will? Weil die
ja, gut.
Möglichkeit gab es, so, weißt du?
Ja, vier würde ich jetzt nicht
Ja,
sagen.
weißt du, was ich
Also,
meine. Aber
ich sag mal,
normalerweise
erstmal
musst du die
die,
zur Halbzeit wegpacken, einfach.
ja, normalerweise muss es zur Halbzeit 2:0
So.
Minimum stehen.
Ja.
Schon alleine, also, jetzt unabhängig von den, ich fand jetzt auch, dass wir jetzt, das ist ja auch das nächste wieder, klar, du kannst sagen, ja, wir hatten das Spiel gut im Griff. Wir haben es gut kontrolliert in der ersten Halbzeit, aber wirklich zwingend war, fand ich, bis auf die Herrscher-Szene halt auch nicht viel.
Das
Also
stimmt,
wir
ja.
waren nicht wirklich zwingend vor dem Tor. Wir haben Hoffmann nicht einmal irgendwie zu einer herausragenden Parade gezwungen oder was auch immer. Also es war eben schon so, dass du das Spiel im Griff hattest, aber es war chancentechnisch, naja, war es jetzt auch nicht so pralle. Also eine Mannschaft, also da haben wir in Elversberg in der ersten Halbzeit wesentlich hochkarätigere und mehr Chancen gehabt.
Ja, Verein leer. Und das habe ich nicht verstanden, weil doch gegen eine Mannschaft wie Braunschweig musst du doch eigentlich mit den Fähigkeiten, die unsere Mannschaft offensichtlich ja hat, siehe Elversberg, siehe Düsseldorf und so weiter, musst du doch da viel mehr kreieren oder generieren. Das habe ich nicht verstanden. Weißt du?
Ja, das war halt wirklich auch schräg, warum man dann in der ersten Halbzeit dann eben so ein bisschen so, ja, wie gesagt, klingt jetzt hart, mir fällt aber nichts anderes ein, da so ein bisschen Larifari gespielt hat, ja. Das war dann, das hattest du ja auch schon, das hat man ja auch, als wir gesprochen hatten, schon gesagt, das ist ja, das hat ja auch unser Alterspräsident. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber als ihr das dann beide gesagt habt, dachte ich mir, ja, okay, da ist was dran. So Szenen wie eben, dass man dann versucht, im Mittelfeld Gegner so ein bisschen lächerlich zu machen. Das ist schon dann immer, das ist immer ein Zeichen, so, naja, 95% reichen heute auch, ja. Und dann
Genau.
ist es aber eben so, dass unserer Mannschaft scheinbar 95% nicht reichen.
Richtig. Richtig. Naja,
Dann.
zumal wir ja auch alle wissen, und das hat sich eben in diesem Spiel leider wieder bestätigt, so gut wie die Mannschaft im Moment ist, und ich möchte diese Leistung gar nicht, also möchte sozusagen die Form überhaupt nicht schlecht reden, aber es ist so, es ist einfach so, Tatsache, dass diese Mannschaft auch immer für irgendeinen Bock gut ist. Du kannst dich eben nicht darauf verlassen, dass sozusagen die Mannschaften 1-0 in der fünften Minute über die sozusagen, also übers Spiel bringt. So. Und gerade wenn ich das doch weiß, dass es da sozusagen eine gewisse Anfälligkeit gibt, dann müsste ich doch gerade noch aufs Zweite und aufs Dritte gehen. Und dann kannst du, schöne Grüße an Mo Elhan-Khoury, da lustige Tricks machen und so. Das ist alles schön. Gucke ich mir auch gerne an. So. Aber mach doch bitte erstmal sozusagen die Arbeit, bevor wir glänzen wollen. Weißt du? So. Irgendwie. Und
Ja,
das.
oder glänze eben dann oder glänze eben so, dass es halt auch kein Selbstzweck ist, ja, sondern
Genau.
glänze, weil es zum Spiel gehört
Genau.
und nicht naja, ach Mensch, ich mache jetzt immer ein kleines Trickchen und mache hohoho, weil ich
Genau.
kann es ja, nee.
Genau. Naja, und zu dem Kopfball von Artig nochmal. Gute Chance von Artig auch, also auch keine Frage, aber für mich auch nochmal ein Beleg für die, also zumindest in dem Moment des Spiels, das hat sich in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen verändert, aber für die eklatante Schwäche von Braunschweig. Also du kannst doch nicht, also einen 1,69 Meter großen
Nee,
Mittelfeldspieler
nee,
so da,
nee,
weißt du,
nee, nee,
irgendwie.
gehe ich nicht mit. Nee, nee.
Okay, dann sag mal.
Nee, das ist ja, das, da geh ich bei einer Standardsituation, gehe ich damit. Also wenn der Ball jetzt auf dem ruhenden Ball irgendwo hingeschlagen wird und dann gewinnt Barış Artık mit 1,69 ein Kopfballduell, da gehe ich damit.
Okay.
Aber das ist ein Ball, der wird von, ich glaube, Matthiesen reingeschlagen, der setzt auf, das heißt, der kommt ja auch, der kommt ja nicht von, kommt ja nicht von oben, sondern du kannst als Angreifer gut in den Ball reinlaufen. Wenn du da einfach einen Tick
Okay.
weiter vorne bist,
Okay.
ist es dann eben auch einfacher, da mit dem Kopf ranzukommen, als wenn du jetzt aus einer Standardsituation, aus dem ruhenden Ball heraus, in den Kopfball reinlaufen willst.
Okay.
Da würde ich jetzt schon, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, okay, der ist nur 1,70, warum gewinnt er da ein Kopfballduell? Das ist einfach eine andere Situation. Von daher würde ich da jetzt nicht sagen wollen, dass das schlecht verteidigt ist. Das war von Artig einfach gut gemacht. Er läuft da gut rein, läuft gut zum Ball und nickt ihn dann da schön in Richtung, leider nicht ganz in Richtung Tor, sondern einen Ticken vorbei. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt eine große Abwehrschwäche war. Das war einfach auch von Barış
Okay.
Artig gut gemacht.
Okay, alles klar. Lass mich überzeugen. Passt. Okay, so jetzt bin ich kurz am Überlegen, was wir noch ansprechen müssen. Aus Halbzeit 1, außer,
Na, kam ja nicht mehr viel.
wird's da 1, 2, 3 Nummer? Nee, ne?
Das
Gehst halt mit dem,
Herrscherding.
genau. Ja. Naja, gehst halt mit 1-0 in die Halbzeitpause und denkst dir so, also ich hab mir dann so gedacht, los Köter, wir gehen jetzt auf die Runde, ich pack das Spiel jetzt auf die Uhren. War eigentlich ganz guten Mutes, dachte so, ja, okay. Und gleichzeitig aber auch so, mal gucken, ob sich das nicht irgendwie noch rächt. Naja, und dann war es in der zweiten Halbzeit so, wie gesagt, Radioübertragung dann für mich. Und der Kollege dann am Mikrofon hat dann auch ungefähr in jedem dritten Satz gesagt, okay, Magdeburg ist hier die klar bessere Mannschaft, also überhaupt gar keine Frage, aber sie machen halt das zweite Tor nicht und ob sich das nicht noch rächt und so. Unk, unk, unk. Ja, hat er ja dann nicht ganz Unrecht gehabt, aber jetzt habe ich sozusagen nur die Tonspur, jetzt musst du mir ein bisschen helfen mit Szenen aus Halbzeit 2 sozusagen.
Ja, das war, ich glaube, auch so wirklich einigermaßen hochkarätig war zu Beginn, oder ja, ich weiß nicht, wann das, welche Minute das war, das heißt, weiß ich nicht mehr, als Bortschu als wir da uns durchs Mittelfeld dann durchspielen, verlagern von links nach rechts und dann kommt Bortschu da zum Abschluss. Aber auch der Ball eben sehr zentral aufs Tor geht, klar, Hoffmann dann eigentlich, ja, sieht spektakulär aus, weil er springt und den Ball dann übers Tor lenkt, aber er war halt auch sehr zentral, der Ball, also war jetzt auch nichts, wo der Torwart große Vorder war. Das war so, finde ich, die einzige Szene nochmal dann in der zweiten Halbzeit, wo es wirklich gefährlich hätte werden können. Und dann plätscherte das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Und ich hatte dann das Gefühl, dass Braunschweig, ohne jetzt wirklich stark zu sein, aber das Spiel dann immer mehr so ein bisschen in unsere Hälfte verlagerte. Jetzt, wie gesagt, ohne dabei auch selber zwingend zu sein, aber irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die drängen uns jetzt ein bisschen zurück gerade. Also das ist schon, kommen jetzt besser ins Spiel, nehmen jetzt auch ein bisschen am Spiel teil, stehen nicht nur jetzt, ja, stehen nicht nur hinten rum und versuchen irgendwas, sondern spielen auch ein bisschen nach vorne. Und ja, und in dieser Phase kommt dann eben, oh Mann, oh Gott, oh Gott, ja, diese ominöse Szene, ja, die dann dafür sorgt, dass eine Mannschaft, die in meinen Augen in 90 Minuten kein Tor aus dem Spiel heraus erzielt hätte, also ich glaube, die einzige Chance für Braunschweig in dem Spiel ein Tor zu erzielen, war ein Strafstoß oder nach einer Ecke oder keine Ahnung was oder ein direkt verwandelter Freistoß. Aus dem Spiel heraus habe ich nichts gesehen, was mich irgendwie davon überzeugt hätte, dass Braunschweig auch nur ansatzweise in der Lage ist, ein Tor zu erzielen. Leider Gottes hat sich ein Spieler von uns gesagt, ja, ist so, egal, ich schenke dir jetzt einfach mal einen Strafstoß. Ja.
Ja, anders kann man das nicht sagen, halt. Ich, genau.
Also.
Ja, ich hatte es ja nur gehört und nicht gesehen und du hast mich dann, wir haben ja dann telefoniert und ich fragte dich ja noch, will ich mir das angucken? Und deine Worte waren so in Richtung, naja, wenn du dich richtig doll aufregen willst, guckst du dir an. Wenn nicht, dann nicht. Ich habe es mir vorhin angeguckt, ich hatte mich kurz aufgeregt und dann musste ich lachen. Also das war ja wirklich eine völlig groteske Situation. Also warum? Warum?
Ja.
Weißt du?
Warum? Genau. Die Frage nach dem Warum. Da brauchst du nicht mal fragen, woran hat sie liegen, du brauchst einfach nur fragen, warum.
Also was will der da tun? Also was ist sozusagen die Idee? Ich hab's
Ja, keine
so,
Ahnung.
weil ich mir so denke, also da ging es ja um den Sebastian Polter. Übrigens wusste ich tatsächlich nicht bis zu diesem Spiel oder habe nicht mitbekommen, dass Sebastian Polter in Braunschweig ist. Das war dann wohl wieder der Stein, unter dem ich 100 Jahre gelebt habe. Genau.
Aber wen
So.
interessiert Sebastian Polter außerhalb von Braunschweig jetzt? Also.
Ja, aber der war ja sozusagen der Spieler, der da gefunden werden sollte und der Verteidiger, weiß jetzt nicht genau, wer es war, war ja dran an Polter sozusagen. Und dann
Ja, also wenn
kommt.
ich das jetzt sehe, sieht aus wie Matthiesen, ja.
Okay. Und dann kommt Herr Heber, also der stand ja da
Oh,
auch
ist das
noch.
Herrscher? Ist das
Weiß ich
Herrscher?
nicht. Herrscher, weiß ich nicht.
Ja.
Aber also
Nee, ist Matthiesen. Ist Matthiesen, der hinter ihm steht. Ja.
so, und da könnte man jetzt ja zumindest grundsätzlich erstmal annehmen, dass Sebastian Polter erstmal ganz gut versorgt ist, auch wenn er da anspielbereit, also anspielbar gewesen wäre oder war. So, und dann kommt Herr Heber. So, und ich.
Das ist sie das gerade hinter Tor. Da sieht es ja noch schlimmer aus. Ich habe das hinter Tor noch gar nicht gesehen. Oh mein Gott. Oh, so völlig ohne Not.
Eben, ja, richtig, völlig, völlig
Alter.
ohne
Gottes
Not.
Willen.
So.
Ey.
Ja. Also was war da los? Keiner weiß es. Ja.
Also vor allem die Szene ist ja, ich will nicht sagen tot, aber die Szene ist halt neutralisiert. Also Polter steht mit dem Rücken zum Tor. Matthiesen ist dran. Es gibt keinen Grund, dass ein anderer Spieler dort hin muss.
Genau,
Also
würde ich auch so sagen, ja.
beziehungsweise eine Aktion machen muss. Er kann ja stehen. Er ist ja okay. Er kann ja in der Nähe, er kann ja da auch noch absichern, kann da stehen. Aber warum er dann, Himmel, Herrgott, warum er dann dort so hingeht, und was ich ja total lächerlich finde, ist, dass er dann auch noch versucht, mit seiner Gestik einen Freistoß zu schinden. Also er tritt dem Gegenspieler in die Wade, fällt dann hin und fliegt, als ob er gefoult und fliegt und als ob er gefoult wurde. Und ich dachte mir so, what? Und dann schreit er auch noch. Ich sehe es gerade, er schreit auch noch auf. Also er trifft ihn, geht auf die Knie und schreit auf. Ich denke, Leute,
Ja,
Alter,
wahrscheinlich hat das
nein.
auch tatsächlich wehgetan. Also das würde ich ihm schon auch geben, ja.
Ja, vielleicht hat er auch aus Mitleid geschrien. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber also Leute, also bei aller Liebe, ja. Also, oh, das geht doch nicht.
Eigentlich nicht, nee.
Das ist
Naja.
doch, das ist ja. Boah, vor allem, also wie gesagt, ich habe das Hintertor noch gar nicht gesehen. Ich habe das immer nur von vorne oder also aus TV-Kameraperspektive gesehen. Oder eben von vorne, aber hinter Tor sieht das ja noch schlimmer aus als das Ei. Also, ja, versteh mal. Also,
Ja.
und der, Alter, also, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was. Es war ja, das Schlimme ist ja, es war ja nicht der erste Aussetzer. Der Kollege mit der 15 hat das ja, hat der Fürth auch schon auf eine gewisse Art und Weise ins Spiel zurückgeholt in der Hinrunde, weil er dachte, Digi, spiel jetzt mal Handball, oder? Ah, ist klar, mach mal. Also, ich weiß nicht. Es ist ja nicht das erste Mal. Und, also, das ist schon, und ich werde das Gesicht von Christian Tietz nicht vergessen. Also, die haben ja dann auch Christian Tietz gezeigt auf Sky. Und der hat sich natürlich völlig zu Recht in der Szene schon, also ich fand, das war schon sehr aufregend, sehr aufgeregt. Also, und vollkommen zu Recht. Wie kann man denn da so hingehen?
Ja.
Also, wenn er jetzt alleiniger Gegenspieler gewesen wäre und er ist einen Schritt zu weit weg, sage ich, gut, alles klar, das kann passieren, ja. Er will dann irgendwas, aber es ist einfach nicht erforderlich, dass er da hingeht. Also, es ist in keinster Weise irgendwie nötig. Und
Ja.
dann so ein Ding, also, das ist, boah. Ja, und dann schenkst du natürlich deinem Gegner, der bis dahin aus dem Spiel heraus nichts auf die Kette kriegt, den schenkst du dann natürlich so einen Strafstoß. Und die nehmen den natürlich dankend an. Ja, und machen das 1-1.
Naja, und haben danach vor allem richtig Wind, ja.
Haben danach noch eine Riesenchance, ja.
Naja, also wir hätten uns summa summarum auch nicht beklagen können, wenn Braunschweig das dreht. So. Denn das war zumindest, jetzt musst du mir sagen, ob das am TV genauso wirkte, aber das war zumindest mein Eindruck aus der Radioreportage, dass nach dem Elfmeter Braunschweig schon eher noch am Drücker war und so das Momentum hatte und bei uns jetzt nicht mehr so richtig dolle, furchtbar viel Zwingendes hinten runter. Viel, so.
Nee, war es auch nicht mehr. Nee.
Was ich irgendwie auch verstehen kann, wenn du, also das, ich glaube, das ist dann schwer, das war ja in der 69. Minute, war das 1-1 dann. Und ich glaube, es ist dann auch schwer, dann nochmal sozusagen den Schalter so umzulegen, dass du sagst, okay, jetzt drücken wir die richtig hinten rein und jetzt erzwingen wir hier. Das ist das, was mir in der ersten Halbzeit gefehlt hat. Genau. Jetzt erzwingen wir hier einen Treffer. So, das, ich
Ja,
glaube, das ist schwer zu machen dann, weißt du?
na, A das und B hast du, B hat der Gegner natürlich auch
Ja, klar.
nochmal Luft geholt, ja, und zum
Genau.
Ausgleich gekommen. Weiß wahrscheinlich bis heute selber nicht wie, ja, aber sie sind zum Ausgleich gekommen und ja, und dann ist das gibt dir ja auch nochmal Kraft, dann auch in der Schlussphase, die letzten 20 Minuten, dann eben auch nochmal zu sagen, okay, wir nehmen jetzt das 1-1 hier mit, ja, und werden dementsprechend verteidigen und werden da alles hinten rauskloppen, was irgendwie geht, und
Genau.
das macht ja auch was mit dir als Mannschaft, die dann den Ausgleich schießt, ja. Ja, aber was ich dann auch noch, ja, wirklich. Naja, erschreckend nicht, weil man hat sich ja inzwischen dran gewöhnt. Aber was wieder frappierend war, war, dass du, ich habe mitgezählt, wir hatten, glaube ich, 4 oder sogar 5 Freistöße um den Strafraum herum. Und das war immer so, ich sag mal so zwischen 17, 18 und 25 Metern. Also wirklich so 10 Situationen, wo du sagen kannst, Mensch, da könnte was gehen. Und wir haben es geschafft, von diesen Situationen nicht einen Ball aufs Tor zu bekommen. Sei es direkt, sei es nach einer Flanke, sei es indirekt. Wir haben es nicht geschafft, den Ball auch nur einmal aufs Tor zu schießen. Aus Situationen heraus, wie gesagt, einmal, glaube ich, 17 Meter, wo Mathiesen den Ball dann übers Tor schießt, weil er versucht, den über die Mauer zu schießen, wo ich mir sage, es gibt vielleicht weltweit 5 bis 10 Fußballspieler, die es schaffen, aus 17 Metern einen Freistoß über die Mauer ins Eck zu versenken. Aber ich glaube, davon spielt keiner in der zweiten Liga beim 1. FC Magdeburg. Ich verstehe es nicht, warum man dort es so versucht, warum man den nicht einfach mit Gewalt auf den Torwart zimmert, auf die Torwartecke zimmert. Den kann der niemals festhalten. Und dann musst du eben spekulieren, zwei Spieler, und müssen dann auf den Torwart zulaufen in der Hoffnung, dass ein Abpraller kommt. Ich begreife es einfach nicht, warum solche wirklich einfachen Sachen bei uns nicht stattfinden bei Standardsituationen. Dann hast du in der zweiten Halbzeit, das fand ich auch, da muss ich auch sagen, Chapeau, Barış Artık. Es hat mir sehr gut gefallen, seine Körpersprache in der Szene. Da schießt Amici einen Freistoß aus halblinker Position, jubelt den auch Field Goal technisch 8 Meter gefühlt übers Tor und lacht dann. Geht
Okay.
dann von dem und lacht und und Barış Artık steht da und denkt sich so, und du siehst richtig, hä? Warum lacht er jetzt? Du siehst ihm das richtig an. Also ich glaube, Barış Artık war in diesem Moment wirklich richtig sauer. Und das hat mir gefallen. Das hat mir gefallen. Es hätte mir nur noch gefehlt, dass er Oliver Kahn-mäßig den dann durch die Gegend schüttelt. Aber das, da habe ich mir so gedacht, Alter, also da ist einer, also das war jetzt für mich so eine Wahrnehmung, ja. Und ich kann mich da auch täuschen, aber für mich kam es in dem Moment wirklich so rüber, da ist einer, der will dieses Spiel unbedingt gewinnen. Und dann ist da einer, naja, habe ich einen Freischuss halt am Tor vorbeigeschossen, ist ja nicht so schlimm. So, ja. Und da muss ich sagen, da hat mir die Reaktion und die Körpersprache von Baraj Artig sehr, sehr gut gefallen. Zeigt auch, wie wichtig er für unser Spiel einfach ist. Und hat man auch gesehen nach seinem Tor. Und ich glaube, da siehst du eben auch, das ist so, glaube ich, auch so ein bisschen so der Unterschied zwischen dann eben einem Spieler wie Baraj Artig und Emamici, der sich dann freut, dass er einen Freischuss am Tor vorbeischießt. Und der eine und der andere sagt sich, ja, Leute, was war denn das gerade? Wieso? Hä? Was gibt es da zu lachen? Also, na, das war schon, da ich mich auch richtig erschrocken. Also, da dachte ich mir auch so, naja, super, wenn er sich da jetzt drüber freut, dass wir hier vielleicht um 1-1 vom Platz gehen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Na, Amici kam ja in der 75. Minute. Ich habe dann auch gleich noch eine Wechselfrage und ein Wechselthema für dich. Kam in der 75. Minute und dann hörte ich in der Radioübertragung den Namen Amici relativ häufig. Und eine Sequenz, die ich mir gemerkt habe, weil ich da sehr an dich denken musste in dem Moment und wirklich so dachte, ich glaube, der Thomas dreht gerade durch. Ging ungefähr so, da sagte dann der Radioreporter so, Amici ist am Ball, immer noch Amici, Amici hat den Ball, immer noch, Amici könnte abspielen, bleibt aber am Ball, bleibt immer noch am Ball, Achtung, das dauert alles zu lange, immer noch Amici, Braunschweig kann klären. So.
Ja.
Und das
Ja,
war
das
so,
ist.
das war ungefähr so das dritte Mal, dass der Radioreporter dann erzählte, dass Xavier Amici wieder versucht, alle auszuschnicken und dann auch noch alle anderen Fußballvereine in Magdeburg gleich mit. Und das habe ich mir aber gemerkt, weil auch der Radioreporter dann irgendwann sagte, hier, das dauert zu lang. So.
Ja,
Und
ja,
ich so
ja.
dachte, ach, da muss ich Thomas zu fragen, wie
Ja,
er das denn
aber es
beurteilt
ist
hat.
genau das, was ich nach dem Elversberg-Spiel gesagt habe, wo ich gesagt habe, dass das Tor macht er einfach gut, ohne Schnörkel, schnell abgeschlossen, ohne groß irgendwie irgendeinen Scheiß zu versuchen, schnörkellos gespielt. So, wenn er das macht, kann er ein guter Fußballer sein, ohne Frage. Aber er macht halt in 9 von 10 Fällen lieber das, was du gerade beschrieben hast. Und
Ja.
das macht mich bei dem Typen wahnsinnig.
Ja. Naja, und dann
Ja.
ist eben das Problem, da macht er einmal ein Tor draus und dann ist das so Bestätigung für die nächsten 25 Versuche. So.
Ja, wahrscheinlich. Jetzt werden wir wahrscheinlich 8 Spiele warten müssen, bis er wieder das Tor trifft, ja.
Und dann habe
Aber,
ich, ja.
nee, mach das mal, mach das mal.
Na, und dann habe ich noch eine Wechselfrage. So. Christian Tietz wechselt viermal. Ne? Er bringt Najombe für Neuenberger, den Wechsel 66. Minute, den Wechsel fand ich übrigens richtig, weil ich irgendwie so dachte, naja gut, gegen so einen Gegner ist das für Najombe eine super Situation. So da, also sozusagen reinzukommen in die zweite Liga, alles cool, fand ich geil. So, dann wechselt er in der 75. Minute doppelt. Ne? Amici und Teixeira kamen für Herrscher und
Herrscher.
Herrn Burcu. Und jetzt kommt der vierte Wechsel in der 86. Minute, da bringt er Michel für Gnaka. Und ich dachte erst, es sei der letzte. Er hätte ja aber noch einen gehabt und hat halt einen Marušić auf der Bank.
Nee,
Der Mittel.
er hat keinen Wechsel mehr gehabt.
Wieso?
Ja, weil er schon 3 Wechselfenster ausgeschöpft hat.
Ach so, aber nur drei. Ja, alles klar. Also er hat 4 Spieler gebracht, hätte 5 bringen können, hat aber nur 3 Wechselfenster. So rum ist richtig. Genau.
Ja, genau.
Gut, ändert an meiner Frage nichts. Du bist, meine Frage jetzt an dich, ernst gemeinte Frage, weil ich es nicht verstanden habe und vielleicht gibt es da aber eine fußballfachliche Erklärung, die ich nicht sehe, ja. Du spielst zu Hause, es steht 1:1 und du hast einen Mittelstürmer auf der Bank und bringst aber 4 Minuten vor Ende einen Mittelfeldspieler in Michel. Jetzt nichts gegen Falko Michel, aber ich hätte jetzt erwartet, dass du als Trainer der Heimmannschaft nach 11 sieglosen Monaten zu Hause dann wirklich nochmal offensiv alles bringst und hab nicht verstanden, warum Falko Michel kommt und nicht Alexa Marušić. Kannst du mir das erklären?
Nein, kann ich nicht, weil ich genau das Gleiche gedacht habe.
Okay, oder hast du irgendwas nochmal geguckt oder gehört, was das begründet hat oder so? Also, weil ich habe jetzt die PK nach dem Spiel mir auch nicht angeschaut. Habe ich nicht kapiert. So, und dachte so, das ist doch, also ist das jetzt Verwaltung? Wollen wir jetzt das 1:1 halten? Wenn ja, fände ich das fatal. Wahrscheinlich gab es da aber irgendwie eine Idee hinter. Ich meine, der wechselt ja nicht einfach
Ja, das wird sicherlich eine
random.
Idee dahinter gegeben, aber ich habe halt auch nicht verstanden, warum bringst du nicht einen zweiten Stürmer?
Ja.
Also,
So.
konnte ich auch nicht ganz nachvollziehen. Ja.
Sehr, 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 sehr eigenartig. Sehr, sehr eigenartig auf jeden Fall. Naja, so. Und dann steht es am Ende halt 1:1. So,
Ja,
und
aber um da jetzt auch nochmal,
ja.
jetzt, also ja, wir waren jetzt wieder sehr, sehr, ja, kritisch. Wir jammern natürlich immer noch auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Ja, wir sind Tabellendritter, wir haben 2 Punkte Rückstand auf die ersten beiden direkten Aufstiegsplätze. Die Tabellensituation, gerade auch nach unten, ist immer noch hervorragend. Warum wir mal, also, ja, das ist nicht, dass jetzt hier wieder ein falscher Eindruck entsteht. Es ist einfach nur ärgerlich, dass du ein Spiel, was für dich bestens losgeht, was du dann einfach nicht nach Hause bringst, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich weiß nicht, ob die Mannschaft vielleicht auch Interesse daran hat, tatsächlich ohne Heimsieg aufzusteigen. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht ist das ja wirklich ein Ziel, was man sich gesteckt hat. Wir holen zu Hause immer einen Punkt und gewinnen jedes Auswärtsspiel. Ich meine, ja, warum nicht? Nee, ich glaube, im Zweifel ist es dann auch egal. Dann gewinnst du halt kein Heimspiel, ist ja egal. Aber es ist natürlich schon einfach ärgerlich, wenn man jetzt bedenkt, einfach mal, jetzt mal unabhängig davon, dass man auch Spiele hätte verlieren müssen, die man gewonnen hat oder wo man gepunktet hat, aber wenn man jetzt mal einfach mal diese beiden Spiele, jetzt diese beiden Heimspiele für mich, wo jetzt, ja, es ist jetzt halt zweimal Daniel Heber gewesen, hätte aber auch jeder andere sein können, dass du durch zwei wirklich krasse individuelle Aussetzer einfach mal 4 Punkte wegwirfst. Nehmen wir mal das Viertspiel, wo er Viert zurückholt durch sein Handspiel und jetzt das Braunschweig-Ding hier, wo er eben Braunschweig diesen Elfmeter schenkt. Es ist einfach ärgerlich, dass du so 4 Punkte wegschmeißt, auf so eine Art und Weise. Also wenn man jetzt mal nur diese beiden Spiele betrachtet. Und deswegen ja, hat mich dieses Spiel in Braunschweig auch so massiv aufgeregt. Also, weil wir, da geht es mir gar nicht jetzt darum, dass wir zu Hause nicht gewonnen haben. Das ist mir persönlich, das ist völlig egal. Es ist einfach ärgerlich, dass du so ein Ding nicht nach Hause bekommst, wie du schon gesagt hast, weil du immer wieder damit rechnen musst, dass in dieser Mannschaft irgendein Spieler einen katastrophalen Bock schießt, der dich dann um Punkte bringt. Und das ist einfach verdammt ärgerlich.
Genau, und da muss ich aber sagen, ja, die Aktion von Heber war bekloppt, also völlig und völlig ohne Not, alles richtig. Es klingt jetzt auch wieder sehr, sehr hart, aber ich sag's mal so, wie ich es im Kopf habe. Mit solchen Aktionen, und das meine ich jetzt nicht Heber-spezifisch, sondern einfach auf die ganze Mannschaft bezogen, rechne ich aber inzwischen fast schon. Also die preise ich quasi mit ein, wenn ich ein FCM-Spiel gucke, dass die Abwehr eben nicht felsenfest da hinten steht und auf jeden Fall auch knappe 1-0-Führung über die Zeit bringt. Das habe ich mich inzwischen mit angefreundet, ist so. Was mich halt so ärgert, ist die, und deswegen sind es für mich auch zwei verschenkte Punkte einfach, so diese, ja, fast schon irgendwie Pomadigkeit oder halt dieser Umstand, dass du vor allem in der ersten und dann auch zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht so einen Druck aufbauen kannst gegen so einen Gegner in so einem Spiel mit dem Lauf, den du auch gerade hast. Also die Mannschaft ist ja in einer guten Phase so, dass du dieses Spiel gegen einen Gegner, der über weite Strecken des Spiels, und da werden mir die Braunschweigerinnen und Braunschweiger zustimmen, wirklich schwach war, nicht gewinnst so. Und das ist so, das ärgert mich so und deswegen ist es, glaube ich, auch durchaus legitim, kritisch über dieses Spiel zu sprechen, weil es einfach eine super verpasste Chance war. Du kannst das Spiel auch easy gewinnen. Also easy jetzt im Sinne von, waren genügend Chancen, genügend Möglichkeiten da, das zu machen. Und das hatten wir letzte Woche auch besprochen, dann vielleicht die Mannschaft sein, die dann eben sich so ein bisschen absetzt. Ich hatte sogar während des Spiels so den Gedanken, gerade als Braunschweig dann auch so ein bisschen stärker wurde, habe ich so gedacht, jetzt lass uns mal in der 93. Minute noch einen reinwürgen, dann gewinnst du das 2-1 und dann werden wieder alle sagen, und vielleicht ist das dann auch so, so steigst du auf, wenn du so eine Spieler, die du sicher im Griff hast, aus der Hand gibst und dann nochmal zurückkommst. So, also diese Welt hätte es auch geben können und deswegen bin ich so ärgerlich, weil ich das ist eine riesen verpasste Chance gewesen, einfach nochmal zu sagen, so, wir sind jetzt in der Rückrunde da, ne, wir sind oben mit dabei und stehen da auch zu und also treten jetzt einfach überzeugt und überzeugend auf und machen das hier völlig klar und lassen da gar keine Luft dran. Und dass das nicht passiert, eben auch weil, naja, offensichtlich der, das ist halt fies, ne? Aber so der Drive nicht so da war in dem Spiel, das ist frustrierend. Das ist einfach frustrierend. So.
Ja, ist schade. Ist einfach schade.
Ja. Naja, ich meine, am Ende, wer weiß wieder wozu und so, weißt ja, aber. Da, das hätte, also das, die zwei Punkte musstest du nicht liegen lassen. Die musstest du nicht liegen lassen. Definitiv nicht. Aber das beschert uns ja eine neue Rubrik, die, glaube ich, auch Sendungstitel wird heute. Da musst du, das ist aber deine Idee, da möchte ich dir jetzt nichts wegnehmen, also hau raus.
Ja, es ist nicht ganz ernst gemeint. Es passt aber wirklich, glaube ich, ganz gut, weil wir wirklich in den letzten beiden Spielen tatsächlich Szenen gesehen haben, die wirklich auch spielentscheidend waren. Und also spielentscheidend dahingehend, dass es wirklich einen Einfluss auf das Spiel hatte. Letzte Woche geht diese Auszeichnung, die wir da nennen, des Gegners bester 12. Mann, an Frederik Schmal von Elversberg, der uns ja mit seinem Platzverweis dann zurück ins Spiel geholt hat. Bis dahin hatte Elversberg nach dem 2-0, wissen wir ja, haben wir ja alle gesehen, das Spiel einigermaßen im Griff. Dann faulte er Mohamed Al-Ankouri und das Spiel ging in der zweiten Halbzeit in eine ganz andere Richtung. Und deswegen würde ich sagen, kann man durchaus ihm diese Ehrung zuteilkommen lassen. Ja, und im letzten Spiel war es eben ganz klar Danny Hemer, der leider Gottes dort dem Gegner in der Manier des besten zwölften Mannes einen Elfmeter geschenkt hat.
Ja, genau. Also hier neue Rubrik, neue Ehrung des Gegners, bester zwölfter Mann, geht in dem Spiel auf jeden Fall an Daniel Heber. Ich habe mich jetzt gerade noch mal gefragt, wie das eigentlich dann so in der Kabine ist nach so einem Spiel. So, also die kommen alle rein und sitzen da. Und dann würde mich wirklich interessieren, was dann passiert. Also ist es dann so, dass Daniel Heber sagt, Jungs, sorry, war eine scheiß Aktion von mir, tut mir leid,
Das hoffe ich doch.
geht jetzt auf meine Kappe? Oh, naja, oder gibt es dann einen Faustkampf zwischen Barış Artık und Xavier Amici, über den keiner berichtet, weil man nicht
Das
dabei
hoffe ich
war?
jetzt nicht.
So, oder, also so, weißt du, was passiert in so einer Kabine? Das ist eigentlich das, wo ich gerne mal Mäuschen wäre, dann zu gucken, wie geht die Mannschaft dann damit um, weil. Also in dem Fall muss man es ja wirklich so sagen. Also muss ja sozusagen Daniel Heber die nächsten drei Kästen Bier von jedem Spieler einfach bezahlen oder so. Weil das schon
Ja, da
einfach
sind
sein Ding war, ja. So.
also so Bälle tragen, Tore aufstellen. Ich glaube, das konnte in dieser Trainingswoche Daniel Heber alles alleine machen.
Vermutlich, ja.
Also von daher. Nee, also grundsätzlich hoffe ich natürlich nicht, dass es da irgendwie Schuldzuweisungen gab. Also in einer gut funktionierenden Kabine gibt es da eher Aufmunterung und eben das, was du sagst, dass er eben sich auch hinstellt und sagt, Leute, tut mir leid, war meins. Ja, und dass es dann eben Aufmunterung gibt und dass es dann keine Schuldzuweisung gibt. Wenn eine Kabine fu gut funktioniert, passiert genau das. Wenn eine Kabine schlecht funktioniert, gibt es Schuldzuweisung. Und das ist scheiße. Das wäre natürlich Mist.
Ja, glaube ich jetzt bei der
Glaube ich
Truppe
aber auch nicht.
so
Nein,
aber
nein.
nicht. Also so
Nee,
sind die jetzt in
nee.
der Saison auch nicht aufgetreten, dass es
Nein,
da so
denke ich auch
Friktion
nicht.
gäbe oder so.
Ich denke das genauso. Ich denke, dass es so war, dass es auf jeden Fall da auch Aufmunterung gab und dass eben vielleicht sogar auch Danny Heber gesagt hat, ja, Leute, scheiße.
Ja,
Meins.
genau. Ja, super ärgerlich. Wirklich super ärgerlich. Aber okay. Ich überlege jetzt gerade, ich glaube, jetzt haben wir alle wesentlichen Sachen aus der Partie aufgegriffen. Also bei Braunschweig vielleicht nochmal, ganz interessant eigentlich, weil die ja in der zweiten Halbzeit dann auch gezeigt haben, dass es durchaus auch funktionieren kann. Trotzdem muss ich, also der Eindruck, den ich jetzt hatte, auch aus beiden Spielen so, wird eng, wird dolle eng. Also so, die werden schon knapsen und knabbern müssen. Und naja, wenn man das jetzt schon auch nochmal so ein bisschen sieht, dann muss man schon sagen, also unsere Mannschaft ist eigentlich da wirklich auf einem guten Niveau inzwischen.
Ja, absolut.
Auch wenn jetzt das Ergebnis eben das war, was es eben war, aber das jetzt nochmal im direkten Vergleich zu sehen, also ich kann mich auch an Saisons erinnern, da waren wir eher so auf dem Braunschweiger Level. So, und das tut schon auch
Ja,
gut zu sehen,
nimm
ne?
die letzte Rückrunde.
Ja, genau.
Nimm die letzte Rückrunde. Das
Genau.
war, da hast du optisch zwar schön ausgesehen auf dem Rasen, von der Spielanlage her, aber Rückrunde war halt absolute Scheiße letztes Jahr. Und da finde ich schon, sind jetzt erst zwei Spiele gewesen in der Rückrunde. Mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Aber ich denke schon, dass da definitiv eine Entwicklung auch stattgefunden hat.
Ja, genau. Und weiter geht es. Die Brücke nehme ich doch gleich gegen Schalke, auf Schalke am Samstag. Ich bin immer noch sehr, sehr guter Hoffnung, dass ich da tatsächlich auch hinfahren kann. Das große Problem ist aber, dass gerade bei uns hier in der Dorfkita RS-Virus und Influenza-Viren fleißig untereinander getauscht werden und so. Zeug, also, und hier auch zwei von vier Familienmitgliedern schon ordentlich schniefen. Also ich hoffe, dass das funktioniert und ich da hinfahren kann. Ich habe da nämlich richtig Bock drauf. Genau, aber das ist jetzt auf jeden Fall unser nächster Gegner. Naja, im Schalker Stadion dort. Die übrigens, das habe ich in der Halbzeitpause in der Radioübertragung, habe ich das auch gelernt. Die haben ja jetzt bei Schalke irgendwelche Aktien oder sowas oder Stadionanteile kannst du da, glaube ich, kaufen, weil Schalke irgendwie 176 Millionen Euro Schulden hat oder so. Und da kannst du jetzt als Schalker-Fan, glaube ich, für 250 € oder so, kannst du da irgendwie Anteile am Stadion erwerben.
Schon wieder.
Weiß ich nicht, aber das haben die da erzählt in der Halbzeit, dass man sich davon halt einiges verspricht und dann ist das wohl sowas ja, eigentlich wie eine Spende. Oder. Technisch ist es wohl so eine Art zinsloses Darlehen, also du kriegst das Geld nach ein paar Jahren dann zurück, aber eben unverzinst. Aber in den allermeisten Fällen wird das wohl eine Spende sein, weil die Fans sich das Geld dann nicht zurückholen, aber das ist das, was ich da jetzt nochmal antragen kann. Genau, also das passiert auf Schalke. Bilanz ist so, und ich glaube, das ist mit Europapokal, dass wir 6 Spiele gemacht haben, dreimal gewonnen, einmal unentschieden, 2 Niederlagen, 15 zu 10 Tore. Das letzte Spiel gegeneinander war bekanntermaßen ein 2:2 im HKS am dritten Spieltag. Da war es dann so, dass wir erst einen Rückstand gedreht haben und dann der Kollege Karaman in der 76. Minute aber noch den Ausgleich erzielen konnte für Schalke. Ja, und ansonsten läuft die Saison bisher so, wie sich Schalke das, glaube ich, nicht vorgestellt hat, bekanntermaßen. Also 19 Spiele gemacht, 6 Siege, 6 Unentschieden, 7 Niederlagen. Tabellenplatz 13 aktuell bei 24 Punkten. Interessant vielleicht für uns jetzt für den Samstag ist, dass Schalke zu Hause weniger Punkte hat als auswärts. Also im Schnitt 1,22 zu 1,3 Punkten.
Das kennen wir doch irgendwo her.
Und schon 20 Gegentore zu Hause gefressen hat. Das fand ich auch recht viel. So, aber was man auch sagen muss, Schalke ist aktuell, glaube ich, ganz gut in Form, zumindest wenn man sich jetzt die Ergebnisse anguckt. Also in den letzten 5 Spielen.
Naja, die haben sich stabilisiert.
3 Siege, 2 Unentschieden in den letzten 5 Spielen, also letzte Niederlage schon ein bisschen was her. Die haben gewonnen in Paderborn, in Elversberg und gegen Nürnberg und 2 Unentschieden gehabt gegen Düsseldorf und eben in Braunschweig. Und dann habe ich, was ich dann auch noch gefunden habe, und das ist, glaube ich, noch gar nicht so alt, die Info, Loris Karius ist jetzt Schalker. Wusstest du
ja.
das?
Ja, deswegen ist doch Rundturm Hoffmann jetzt wieder in Braunschweig.
Ah, okay, alles klar. Okay. Ja, spielt er da, Karius?
Nein.
Nee, ne? Das siehst du, das wollte ich auch im Vorfeld jetzt nochmal gucken, wo der eigentlich, also wie, was der für Stationen hatte. Weil ich hatte dann irgendwann mal noch die Türkei im Kopf, dass er da wohl irgendwann mal war, nach seinem Liverpool-Ding. Warte mal, vielleicht finde ich das jetzt hier schnell noch.
Das kriegen wir noch raus.
Ja. Naja, wenn wir jetzt beide suchen, ist blöd. Irgendeiner muss ja überbrücken.
Ich suche schon. Karius war bei Newcastle.
Okay.
Von 22 bis 30.06.24, jetzt ein halbes Jahr vereinslos und jetzt ist er bei Schalke.
Okay, und vor Newcastle war er aber in der Türkei, ne?
Nee, Liverpool.
Dann ist er. Hä? War der nicht irgendwann mal noch in der Türkei? Bezik? Ach so, doch, der war dann. Ah,
der okay.
Jetzt sehe ich das ja auch nicht. Der so, war ausgeliehen an Beşiktaş und dann zurück nach Liverpool.
Ja, genau.
Also, er war sozusagen Eigentum von Liverpool, wenn du so willst. Dann war er bei Union, war er auch. Ey, was ich hier alles nicht mitbekomme, krass.
Ja, der war ein Jahr bei Union, ja. Genau.
Okay. Nun, auf jeden Fall spielt er da jetzt auch. So, Loris Karius. Ansonsten hat Schalke, glaube ich, den 12. Trainer diese Saison schon. Irgendwie?
Den zweiten.
Okay, das ist ja für Schalke noch, also schon eine entspannte, ruhige Saison.
Ja, man muss aber sagen, das ist tatsächlich, glaube ich, ein Trainerwechsel, der richtig war.
Okay.
Weil man schon sieht, dass Schalke unter dem Trainer jetzt gerade auch in den letzten Wochen schon stabiler geworden ist. Also die Maßnahmen, die da gezogen wurden, die fruchten inzwischen.
Ja, sehr gut.
Von daher glaube ich schon, dass der Trainerwechsel entgegen langläufiger Meinungen, dass Trainerwechsel ja nichts bringen, schon auch was gebracht hat.
Okay. Kannst du was sagen zu Schalke, Spielweise, Schlüsselspieler
nee,
auftreten?
Ja, Schlüsselspieler, glaube ich, kann man schon sagen, ist hier der Außenbahnspieler, wie heißt das, Süller, Karaman natürlich. Dann habe ich jetzt auch gelesen, wo mal so ein bisschen, auch so ein bisschen Schalke auf, ja, vorn jetzt nicht, aber so, dass Seguin wohl jetzt in den beiden Rückrundenspielen gute Leistung gebracht haben soll.
Okay.
Ja, ansonsten, klar, ich meine, Karaman, logisch, sollte man dann den Musa Süller auf jeden Fall, und wenn man mal guckt, beide 13 beziehungsweise 11 Tore, das ist schon eine Quote. Also für zwei Stürmer, zwei Stürmer mit jeweils über, mit, die schon jeweils zwei Schläge getroffen haben, das ist schon nicht schlecht. Ja, ansonsten, wie gesagt, Paul Seguin ist, glaube ich, auch bekannt. Dann Armin Younes spielt dort noch, aber ansonsten wüsste ich, habe ich ja da jetzt auch nicht wirklich Schalke. Nee, schwierig. Also.
Ja, aber ich gucke jetzt gerade hier auf deren Top-Torschützen, das hast du ja gerade genannt. Ne? Das ist schon auch interessant. Also Süller und Karaman mit 13 und 11 Toren, dann kommt lange nichts. Und dann kommt Tobias Mohr mit 3 Treffern aus dem linken Mittelfeld. Also die sind da, ich könnte das jetzt so lesen, als wäre Schalke von diesen beiden Mittelstürmern schon ziemlich abhängig.
Ja, aber von guten Spielern bist du halt auch immer ein Stück weit abhängig. Das ist einfach so.
Ja,
also ich,
ja.
Also ja, also wenn du einen guten Spieler hast, der viele Tore schießen kann, oder jetzt in dem Fall halt einen guten Stürmer, natürlich entsteht immer schnell der Eindruck, ja, die sind halt abhängig davon. Ja, mag sein, aber man muss halt auch sagen, wenn du eben solche Stürmer hast, dann bist du auch ein Stück weit gerne davon abhängig. Weil wenn du zwei Stürmer hast, die in 18 Spielen 24 Tore gemacht haben, ist das nicht so schön. Und das zeigt ja, dass du dann eher hinten ein Problem hast und nicht vorne. Weil wenn man mal auf die Tabelle guckt von Schalke, wenn man mal auf die Tore guckt, die haben ein Tor weniger geschossen als wir, aber haben eben 7 Tore mehr kassiert. Und ich glaube, das ist halt, glaube ich, auch der tabellarische Unterschied, der dadurch entsteht. Ich glaube, Schalke hat vorne genügend Qualität, um in der Liga durchaus auch gut mitzuspielen. Problem ist eben nur scheinbar bei denen die Defensive. Und das hat, muss man auch sagen, das hat der neue Trainer inzwischen, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen. Und von daher bin ich da echt mal gespannt, was das für ein Spiel da am Samstag wird.
Ja, ich auch. Auf jeden Fall wird es sicherlich stimmungsvoll. 20:30 an einem Samstagabend gibt einen Sonderzug, der hinfährt und so. Also ich denke schon, dass das ein sehr, sehr cooles Erlebnis wird, von dem ich dann nächste Woche hoffentlich werde künden können. Und bin auch sehr, sehr, sehr gespannt, auch eben vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir jetzt nach dem Braunschweig-Spiel ja noch nicht so richtig wissen, wo die Reise potenziell hingehen kann in der Rückrunde. Und bisher, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber Schalke-Spiele ja auch immer so wegscheiden waren, ne? So ein bisschen. Also irgendwie.
Letztes Jahr auf jeden Fall.
Ja. Also da war irgendwie was. Schauen wir mal.
Sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde.
Genau. Gut, ich habe vorhin gesehen, dass Herr Elhan Kuri und Herr Atik jeweils 4 gelbe Karten haben. Das soll uns jetzt aber für das Schalke-Spiel nicht stören. Gucken wir nochmal hier auf den Kader. Also die Langzeitverletzten sind halt immer noch langzeitverletzt, logischerweise, werden nicht mitspielen können. Also sprich Kuhinja, Bockhorn, Musonda, Lorik und ja, Al Holmström mit einer Adduktorenverletzung. Ist jetzt auch nicht klar, aber habe ich jetzt auch nichts gelesen, dass er wieder da wäre. Oh, das ist ja total krass. Pass mal auf. Also wirst du jetzt aus dem Kopf nicht wissen, deswegen lese ich es dir vor,
Pass auf.
welche Spieler alle 4 gelbe Karten haben bei uns. Also Mo Elhankouri und Barış Atik habe ich gerade schon gesagt.
Keine
Silas
Ahnung.
Knaka, Daniel Heber und Conor Krempicki. Also wenn die sich richtig clever anstellen, könnten die alle spielen gegen Schalke und im nächsten Spiel nicht spielen, weil sie dann vielleicht gelb gesperrt sind.
Ja, dann ist es so.
Das fände ich lustig. Also das fände ich interessant. Also stell dir ein Team vor, wo Elhan Kuri, Gnaka, Atik, Heber, da mache ich mal Schluss, weil Krempicki ist ja so ein bisschen innen, also mal drin, mal draußen. Aber die 4, wenn die gleichzeitig ausfielen, das wäre schon eine interessantere Bastelei für Herrn Titz, glaube ich. Aber gut, ansonsten, wie gesagt, schöpfen wir hier wieder aus dem Vollen. Und es gibt jetzt auch jetzt ja eigentlich wenig Grund, an der Aufstellung groß was zu drehen, ne? Weil grundsätzlich was, also hat das ja funktioniert, so dass ich sagen würde, hier Reimann, Heber, Mathiesen, Hugonet, Elhan Kuri, Gnakan, Neuenberger, Herrscher, Artig, Kars, Bocu. Oder? Hast du Änderungswünsche? Würde ich auch so spielen lassen. So. Wie geht's denn aus?
Ja gut, meine kleine Serie mit den hohen Tipps ist vorbei. Deswegen, ja, na, ich hoffe natürlich, dass wir das durchziehen jetzt, dass wir in der Rückrunde jedes Auswärtsspiel gewinnen. Denke aber, dass Schalke in der Lage sein wird, uns zumindest was das Thema Siegen angeht, dort ein bisschen in die Suppe zu spucken. Ich denke, wir werden ein interessantes 2-2 sehen.
Okay, 2-2. Ich habe für uns auch 2 Tore auf dem Zettel und das obligatorische Gegentor, aber aus meiner Perspektive steht nachher ein 1-2 auf der Anzeigetafel und wir freuen uns dann sehr über einen weiteren Auswärtssieg beim FC Schalke 04. Das wäre zumindest mein Wunsch. Die Fahrt, die mir übrigens von der Deutschen Bahn gerade kontinuierlich verlängert wird, dann nochmal so ein bisschen zu versüßen. Das ist total krass. Ich kriege jetzt hier irgendwie alle 2 Tage eine Mail. Meine Abfahrtzeiten hätten sich geändert und Hin- und Rückfahrt habe ich, glaube ich, jetzt schon eine halbe Stunde Bonus pro Strecke.
Na, siehst du.
Kann zum Glück durchfahren, aber ja, naja. Aber gut, das Leben in vollen Zügen genießen ist ja eine meiner Kernkompetenzen. Insofern werde ich auch das hinkriegen. Ja, gut, das wäre dann Schalke. Ich bin sehr, sehr gespannt und wie gesagt, freue mich drauf, werde gerne berichten dann nächste Woche und hoffe, dass ich da 3 Punkte mitbringen kann aus Gelsenkirchen. Ich bin ja sowieso ein großer Freund des Ruhrpotts. Ich bin da, also finde das irgendwie cool und freue mich da echt auf die Begegnung. Genau. Okay, schön. Dann haben wir den sportlichen Teil weitestgehend abgeschlossen und kommen zu Friedrich Merz.
Monty Burns hat gesprochen.
Monty Burns hat gesprochen, ja. Oder wollen wir erst die Schiedsrichterrevolution ansprechen?
Oh, nee, also das wollte ich am liebsten ja auch nicht ansprechen. Aber gut.
Nee, doch,
Nee,
na doch.
lass uns mit dem Idiotenthema anfangen. Also Monty Burns.
Okay.
Der
Ja,
hatte
das
mal einen Kumpel.
musst du erzählen. Ich will es nicht verlinken, weil ich möchte keine Texte verlinken, in denen
Nee,
Fritz
nee.
im Merz vorkommt.
Nee, der hat ja mal einen gucken lassen die Woche. Also jetzt also tatsächlich auch fußballerisch. Ich lese es einfach mal vor, weil das ist ja keine Ahnung. Also da siehst du halt wirklich. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das ist wirklich interessant. Ja, Friedrich M. sprach. Er hat die Spielform Funino kritisiert mit der Aussage, jetzt Achtung, ich werde den Deutschen Fußballbund bitten, in der E- und F-Jugend wieder Fußballspiele stattfinden zu lassen, wo Tore geschossen werden dürfen, sagte der Herr Merz beim Neujahrsempfang. Er bezieht sich da eben auf diese Änderung, dass seit der Saison 24-25 die Funino halt flächendeckend im Kinderfußball eingeführt wurde. Ja, und sagt da eben, er wird sich dafür einsetzen und den DFB bitten, dass wieder Tore geschossen werden dürfen. Also mir ist jetzt neu, dass tatsächlich das Tore schießen im Zuge dieser Änderung verboten wurde. Ist mir jetzt komplett neu. Also ich wusste bis zu der Aussage tatsächlich nicht, dass im Jugendfußball keine Tore mehr geschossen werden dürfen. Ich dachte ja immer, die haben einfach die Spielform geändert auf zwei kleine Tore, 3 gegen 3, damit es viele Ballaktionen gibt und mehr Tore als vorher.
Genau.
Ich hab da scheinbar irgendwas missverstanden.
Nee, nee, ich glaube, da hat Fritz im Merz was
Also.
missverstanden. Ich habe einen großartigen Post gesehen auf Blue Sky zu der Thematik. Da antwortete da oder da schrieb dann jemand dazu. Naja, das ist schon verrückt, aber also bei Funino werden ja sogar mehr Tore geschossen als sozusagen vor der Änderung dieser Spielform. Und es sind nicht immer die gleichen drei, so, die halt die Tore machen, sondern eben irgendwie viel, viel mehr
Ja,
Spieler, ne?
naja,
Und
na gut, das ist halt.
Spielerinnen in dem
Ja, es
Fall.
ist.
Ja, das ist halt gigantisch, ne? Also ich meine, also grundsätzlich, also es kann ja eigentlich jede Person den DFB um alles bitten. Das ist ja nicht schlimm. Also ich kann ja jetzt da auch hingehen und kann auch sagen, lieber DFB, hallo, ich Alex, wünsche mir, dass ihr einfach, weiß ich nicht, für keine WM in Saudi-Arabien stimmt. Das wird die nicht jucken. Kann ich aber machen. So kann Fritze Merz das natürlich auch tun. Nur hat sozusagen das bei dem Dude ja nochmal ein etwas anderes Gewicht. Und ich finde es schon einigermaßen anmaßend, sich halt hinzustellen als Typ, der sozusagen in seiner politischen Laufbahn an keiner Stelle jemals irgendwas gerissen hätte, noch nie eine Führungsverantwortung in dem Maße, wie er es jetzt anstrebt, halt hatte. Und außerdem, wie wir ja seit heute wissen, auch Steigbügelhalter für den jetzt neu eingezogenen Faschismus in Deutschland ist. Ganz herzlichen Glückwunsch und vielen Dank dafür. Finde ich schon einigermaßen anmaßend, sich hinzustellen und zu sagen, so, übrigens, ich mache alles, also ich bin sowieso geil und ich verbessere natürlich,
Auch
auch
den
den deutschen Fußball.
Fußball.
Alter, was für
Ja.
eine Blitzbirne, jetzt mal
Ja,
ehrlich.
Monty Burns, ja, es ist halt, mehr kannst du dazu echt nicht sagen. Es ist
Nee.
wirklich, nein, also es ist ja wirklich, weißt du, es ist ja, er kann ja, man kann ja durchaus, das finde ich ja auch nicht schlimm, man kann ja gerne auch kritisch über dieses Thema Funino diskutieren. Das kann man ja gerne tun. So. Aber dann bitte, dann halt auch so, dass du ihm keine Scheiße erzählst. Ja.
Naja,
Und
genau.
alleine die Aussage, dass man halt keine Tore schießen darf. Also was ist denn, also was? Was? Ja, also dann denke ich mir, Junge, dann setz dich doch einfach mal hin, lass dir von deinen 12.824 Beratern kurz erklären, oder wenigstens von einem davon, lass dir kurz erklären, was Funino eigentlich ist und warum man das getan hat. Und dann kannst du ja gerne was dazu sagen. Aber stell dich
Ja.
doch nicht hin und sage, ja, also ich werde wieder dafür, ich möchte, dass der DFB wieder dafür sorgt, dass im Fußball wieder Tore geschossen werden dürfen. Ja, Alter, aber Junge, ich dachte, die CDU war gegens Kiffen. Das ist ja irre. Ja? Also der muss doch komplett drauf gewesen sein, als er das gesagt hat. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, ich meine, das ist sozusagen die Fortsetzung seiner politischen Ambitionen mit anderen Mitteln, ne? Also er macht jetzt da quasi auch Aussagen für sozusagen, weiß ich nicht, 20, 30% der Bevölkerung, die er aber für 100% der Bevölkerung hält. Und hat da wahrscheinlich sich mal mit einem halb durchs Autofenster unterhalten, der ihm erklärt hat, Foligno ist scheiße. Und jetzt ist das sozusagen seine Mission, das jetzt hier unter das Volk zu bringen. Zumal, was ja das nächste ist, was ja geil ist, also alles, was wir wissen, was man wissen kann, ja darauf hindeutet, dass Foligno eigentlich eine ziemlich gute Idee ist. So.
Naja,
Aber gut.
naja, es ist ja, der Witz ist ja, es ist halt das Geile der Sache, ja. Also, wir gucken ja alle gerade so ein bisschen, also wer sich so ein bisschen auch für internationalen Fußball interessiert, guckt ja, wenn man das so sieht, gerade so ein bisschen auch neidisch auch nach Spanien. Ja, spielen einen guten Fußball. Die Nationalmannschaft, die eben gewonnen hat, da hätten, glaube ich, von 23 Spielern im Kader, hätten, glaube ich, noch 12 U21 spielen können. Und die wären Europameister. Und da kann man ja schon auch ein bisschen neidisch drauf gucken. Und wenn man jetzt aber mal ein bisschen sich genau damit beschäftigt, ja, dann weiß man, dass Foligno in Spanien seit mehreren Jahrzehnten gang und gäbe ist. Ja, also kann es ja nicht an Foligno liegen, dass man schlechten Fußball spielt. Ganz im Gegenteil. Auch in England. Total interessant. Jamal Musiala, glaube ich, ist ja auch jedem, der sich ein bisschen mehr für Fußball interessiert, durchaus ein Begriff.
Den kenne sogar ich. Also ja.
Und der hat ja das Fußballspielen bis er 16 war, in England gelernt. Und der hat auch dann in der ganzen Debatte, Entschuldigung, das war nicht Musiala, Entschuldigung, nee, Bellingham war das, aber er war ja auch, ist ja auch in England ausgebildet. Der hat, als er noch in Dortmund gespielt hat, auch auf die Frage, als dann dieses ganze Thema Foligno im Gespräch war und zu sagen, wir machen keine Tabellen mehr im Sinne von, dass es einen Auf- und Abstieg gibt, sondern dass es egal ist, sondern dass einfach nur Fußball gespielt wird, dass die Kinder es lernen. Und dann hat der Bellingham gesagt, er verstehe die Diskussion gar nicht. Das ist bei uns in England seit Jahren so. Und dann guckst du einfach mal und siehst auch da, Mensch, England? Das sind doch auch die im internationalen Fußball gerade ganz schön aufgeholt haben. Bei der letzten EM im Finale, bei der letzten WM auch relativ, also nicht jetzt im Sommer, sondern nicht in Deutschland, sondern die davor. Und da sieht man ja auch, wenn die einen vernünftigen Trainer hätten, haben wir jetzt einen anderen, Southgate ist ja weg, glaube ich, ist mit dieser Mannschaft auch richtig was möglich. Und auch die kommen alle aus einem Umfeld, wo Ergebnisdruck, Tabellendruck im Alter bis 12 oder 11 erstmal keine große Rolle spielt, sondern wo es in dem Alter nur darum geht, hab Spaß an Fußball, sei geil auf Tore und spielt einfach. So. Ja. Und das sieht man ja jetzt. Es sind ja viele junge englische Spieler gerade, die, ob das ein Bellingham ist, der bei dieser Saison jetzt nicht so, aber letzte Saison, im ersten Saison bei Real ist der brutal eingeschlagen, hat in Dortmund überzeugt. Musiala, der jetzt für die deutsche Nationalmannschaft super Leistungen bringt. Dann hier bei Dortmund der Beino Gittens, der da spielt, der auch dort bei Dortmund Leistungsträger ist, mit, ich glaube, 21 Jahren, auch in England ausgebildet. Das ist doch kein Zufall. Das ist doch kein Zufall. Ja. Ich meine, klar, wir haben auch so Talente wie Wirtz. Ja, aber da hört es dann auch bei uns schon wieder auf. Ja. Und das ist eben so, wo ich mir denke, Leute, lasst doch das erstmal ein paar Jahre laufen und dann lasst uns doch mal in 10 Jahren Bilanz ziehen, wie sich das entwickelt hat. Und redet doch nicht alles im ersten Jahr der Umstellung schon wieder schlecht. Und das Schlimme ist ja, dann kommt halt so ein Vollidiot wie der Monty Burns daher und meint, er muss sich jetzt dazu auch noch äußern. Wahrscheinlich, weil er denkt, er kann damit auch noch Stimmen fangen für das, was da in 4 Wochen stattfindet. Also Leute, bitte, ja, lass doch, halt doch einfach die Fresse und kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Aber lass doch bitte diese Ideen, die man da jetzt beim DFB hatte, lass doch das erstmal auch mal ankommen. Weil es gibt auch jetzt noch Vereine, das hat mir ein Kumpel erzählt, hier in Magdeburg, F-Jugend oder E-Jugend, ja, Foligno, den Scheißdreck, den spielen wir nicht. So, ja, toll, super, ganz große Klasse. Wir spielen bei 9-Jährigen mit fester Position und da müssen die und Tor, mit dem ganzen Mist, der braucht uns gar nicht kommen. Solche Vereine gibt es halt auch hier in Magdeburg.
Ja, klar.
Ja. Ja,
wundert mich.
Furchtbar.
Ja.
Furchtbar.
Ja. Ja. Das war ja damals, als es sozusagen eingeführt wurde, flächendeckend, gab es ja diese Stimmen auch, da gab es ja dann auch irgendwie Sendung zu, zum Teil, wo dann eben auch solche Trainer hattest, so alte Schule, so, weißt du, sperre mich jetzt gegen Veränderungen, ist dann halt so. Naja, gut, was soll man machen? Fritze Merz, Fußballexperte, kannst du nicht sagen, ist qua Amt einfach schlau, so. Das können wir halt mithalten, Thomas, weißt du, das
ja,
ist
absolut, so. Nein, du.
Muss man wissen, in einer bestimmten nicht. Position kannst du dich einfach zu allen Sachen äußern, so.
Kannst du auch alles. Und kannst dann auch alles machen. Das ist egal.
Ja. Du hast dann wahrscheinlich auch Leute in deinem Umfeld, die dir dann so auf die Schulter klopft und sagen, jawohl, Fritze, genau so.
Weißt du, ja, du sprich bist, das mal an beim DFB, sag doch
genau,
mal, die wollen wir erlauben, die Schweine.
Hau da mal auf den Tisch und mach die mal, also wir brauchen ja endlich mal wieder einen starken Mann, der dem DFB jetzt mal sagt, wie man Fußball spielen muss.
Genau.
Junge. Na gut, okay. Also wir werden es sozusagen, also das, unser passiv-aggressiver Akt des Widerstandes ist jetzt der, dass wir diesen Text, in dem das vorkam, nicht verlinken, weil man dem jetzt sich auch noch Klicks und mehr Aufmerksamkeit zuteil werden lassen muss, als wir es jetzt eh schon getan haben. Zweite Sache, die ich mitgebracht habe, da bin ich sehr stolz drauf, ich habe ein sonstiges Thema identifiziert. Ja, ist so. Ich habe halt nur den Text nur halb gelesen, aber es macht nichts. Es gibt jetzt eine, also ich zitiere die Titelzeile: DFL testet VAR-Revolution schon nächste Woche. Kam bei NTV, werde ich verlinken. Worum geht's? Worum geht's? Also es geht darum, dass also der Referee sich in zwei Fällen, also in Spielen in bestimmten Stadien, in Magdeburg sind wir da auch ausgewählt worden, in zwei Fällen über die Lautsprecher zu Wort meldet, wenn also der Video Assistant Referee eingreift, und zwar wenn er am Monitor war oder wenn er eine Entscheidung nach VAR-Angriff Eingriff ändert. Per Knopfdruck kann er hierfür sein Headset freigeben, und dann offensichtlich erläutern, warum da eine Entscheidung getroffen worden ist. Ausgewählt für die Testphasen wurden die Stadien in München, Dortmund, Frankfurt, Freiburg, Leipzig, St. Pauli, Hamburg, Düsseldorf und selbstverständlich Magdeburg. Kann in dieser Aufzählung natürlich nicht fehlen. So, das passiert also. Ich bin da recht gespannt drauf, habe aber jetzt aus deinen Rückäußerungen schon entnommen, dass du das für eine ganz, ganz dumme Idee hältst, oder?
Also grundsätzlich bin ich auch dafür, es zumindest mal zu versuchen. Man kann es ja gerne mal probieren. Denke aber, dass das nichts bringen wird.
Warum?
Ja, weil ich nicht denke, dass die Leute im Stadion, anders, dass der Großteil der Leute im Falle eines VAR-Eingriffes in der Regel ja nicht wollen, ja keine Erklärung haben wollen, warum jetzt so entschieden wurde, sondern dass der Großteil der Leute eine Rücknahme der Entscheidung haben will. Und deswegen glaube ich nicht, also wenn sie gegen die eigene Mannschaft waren natürlich, und deswegen glaube ich nicht, dass es tatsächlich dazu beitragen wird, dass es das Verständnis für den VAR vergrößern wird. Ich fürchte eher, dass Spielunterbrechungen, die jetzt schon teilweise lange genug sind, dadurch noch länger werden, und sich dadurch in meinen Augen nicht viel verändern wird.
Aber warum sollte das länger werden? Also die
Nimm mal
Überprüfung der Entscheidung
das,
ist
nimm
doch die
mal.
gleiche Entscheidung, also gleiche Prozess, oder nicht? Das Einzige,
Ja,
was
nee,
dazukommt, ist,
nee,
dass der Schiedsrichter sagt, so und so war's.
nee, jetzt nehmen wir mal die Abseitsentscheidung VAR in Elmersberg, die ja lange genug gedauert hat. So, und jetzt stellt sich halt der Schiedsrichter noch hin und erklärt jetzt noch, was geprüft wurde, und erklärt dann eventuell auch noch, warum jetzt so entschieden wurde. Da geht dann noch mal locker eine Minute ins Land. Und dann ist es doch, wir regen uns doch jetzt schon auf, dass es alles zu lange dauert. So, und dann hält er noch eine Minute Dialog oder Monolog, erklärt, wieso, weshalb, warum so entschieden wurde. Kommt dann noch mal Zeit drauf. Da regt sich dann keiner drüber auf. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube nicht, also es kommt ja immer der Verweis zum American Football. Ich finde aber, du kannst das nicht vergleichen. Jetzt stell dir mal vor, du hast eine Szene, ist ja im Fußball, American Football ist Spielzug, werfen, laufen, was auch immer, alle rammeln sich gegenseitig um, Spielzug ist vorbei. Unterbrechung. So. Du hast doch im Fußball eine ganz andere Dynamik. Jetzt stell dir mal vor, du hast eine Szene, wie es ja öfter ist. Ein Zweikampf im 16er, Spieler von Mannschaft A kommt zu Fall. VAR checkt im Hintergrund. Spiel läuft aber weiter, weil der Ball nicht aus dem Spiel ist. Jetzt geht das Spiel eine Minute weiter. Es wurde aber im Hintergrund VAR gecheckt. Und jetzt soll der Schiedsrichter, weil so wie du es gerade gesagt hast, ist es ja so, dass auch Eingriffe des VAR, die gecheckt werden, sollen ja erklärt werden.
Ja,
Jetzt soll
genau.
also der Schiedsrichter eine Minute später oder 2 Minuten später nochmal auf diese Szene, die da geprüft wurde vor 2 Minuten und gesagt wurde, alles klar, ist gecheckt, lass weiterlaufen, war nichts. Das soll er doch mal erklären?
Nee, das soll er nicht erklären, sondern er soll erklären,
Doch, hast
also,
du
na, in zwei Fällen. Und
Ja,
zwar,
wenn der VAR gecheckt hat.
na, wenn er am Monitor war,
Ja.
soll er erklären, also da sieht er die Szene ja unmittelbar und
Ja.
kann dazu was sagen, oder wenn er eine Entscheidung nach VAR-Eingriff ändert.
Ach so, okay, dann habe ich das falsch verstanden. Okay,
So.
gut.
Nee, deshalb, also, das, so, ich stelle es mir jetzt so vor,
Aber auch das kann ja passieren.
Ja, das kann passieren,
Auch
aber.
das kann ja passieren, weil der Ball, du kannst ja das Spiel erst unterbrechen, wenn der Ball nicht mehr im Spiel ist, beziehungsweise es ein Foul gab. Oder es gibt, ja, also ja, es gibt eine
Ja,
Spielunterbrechung.
aber
Vorher
kannst
kannst du das
du.
Spiel ja nicht unterbrechen. Aber jetzt lass es mal
Ja.
so sein, dass du im 16er Szene eine Szene hast und das Spiel geht dann 3, 4 Minuten weiter.
Ja, aber da würde ich mir, also jetzt in meiner Welt, die ist ja oft sehr naiv, ist es dann so, dass er über VAR, also über das Headset kommuniziert wird. Das heißt, der VAR checkt das und dann kommt eine Entscheidung und dann wird es eine Erklärung geben, ne? Und muss, also jetzt wieder eine Detailfachfrage, die hier wahrscheinlich aber wichtig ist. Guckt sich der Schiedsrichter diese Szene dann nochmal an oder gibt es eine Information aus Köln, die dann halt sagt, du hast, also so und so war es, und dann pfeift der Schiedsrichter und sagt, okay, ich gebe jetzt einen Elfmeter, den ich vorher nicht gegeben habe. Oder ich gehe neben
Nee,
Elfmeter
ich
zurück
glaube,
oder
das
so.
sind
Weißt du,
immer
ich meine?
Szenen, die er sich nochmal anguckt. Ich glaube nicht, dass der VAR so entscheidet, dass er da sagt, da war ein Elfmeter, du musst jetzt auf Elfmeter entscheiden. Das glaube ich nicht.
Ja, das war jetzt ein doofes Beispiel.
Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also ich glaube schon, dass er dann auch nochmal rausgeht, dass ihm die Szene nochmal gezeigt wird
Ja.
und dass dann die Entscheidung getroffen wird.
So, und dann hat er das ja nochmal. Und ich habe jetzt, also ich glaube, also ich halte das eigentlich für eine, grundsätzlich erstmal auch eine interessante Entwicklung, die ich aber auch richtig finde, weil das Argument, ich habe jetzt hier nochmal ein Zitat gefunden von deinem oder unserem speziellen Freund Eberl, der irgendwo sagt, naja, das ist schon so, also am TV hast du das Problem nicht, weil da hast du einen Kommentator, der dir das erklären kann. So, im Stadion ist es oftmals ja anders. Und das ist jetzt offensichtlich so eine Schamoffensive zu sagen, wir wollen versuchen, und das ist jetzt ja erstmal ein Versuch, den man machen kann, um zu gucken, wie es läuft, da ein bisschen für mehr Transparenz zu sorgen. Und ich meine, meine Referenz ist da gar nicht so sehr Football, sondern tatsächlich Basketball, wo das ja auch passiert, wo sich in der NBA auch die Leute aufregen, dass diese Videoanalysen auch viel zu lange dauern. Aber das Verkünden der Entscheidung selber geht ganz, ganz schnell. Und ich glaube, das kann man im Fußball auch machen. Ich glaube nicht, dass das eine Minute dauert, sondern da wird es halt heißen, na, Spieler X hat Spieler Y da und da getroffen. Aus dem und dem Grund gibt es jetzt diese Sache oder so. Weißt du, das geht schnell. So, und ich könnte mir, also ja, ich glaube auch, das, was du am Anfang sagtest, dass Leute ja dann wollen, dass eine Entscheidung bestätigt oder zurückgenommen wird und dass sozusagen das im Mittelpunkt steht. Ich frage mich jetzt aber tatsächlich, ob es wirklich schaden kann, wenn da der Schiedsrichter nochmal drei Sätze zu oder zwei Sätze zu sagt, und würde da jetzt fast meinen, nee, schadet wahrscheinlich nicht. So,
Ja, aber
also ich würde es
jetzt
probieren.
nimm mal die Szene, da musst du, ich finde aber, da wird dann aber auch vorausgesetzt, dass du dann aber auch als derjenige im Stadion, also als Fan im Stadion, dann natürlich auch mit Begrifflichkeiten umgehen musst,
Ja, das stimmt.
weil ich glaube schon, dass dann auch mit, ich sag mal, schon so mit Fachbegriffen auch gearbeitet wird. Also zum Beispiel, nehmen wir mal die Szene Elversberg, 1-0. Also das Tor ist ja gegeben worden und ich kann mir auch gut, und ich gehe auch schwer davon aus, weil Tore werden ja, glaube ich, grundsätzlich gecheckt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass da auch der VAR drauf geguckt hat. So, jetzt fällt da ein Tor und jetzt gibt es eine Erklärung, ja, und der Schiedsrichter sagt dann, ja, okay, das Tor ist regulär, regeltechnisch ist es so, heißt im Fachjargon, wurde mir gesagt, Accident, also Unfall, weil es einfach eine Szene war, die jetzt kein absichtliches Foul, oder es ist halt einfach eine Szene, die entstanden ist aus einer Bewegung heraus, ist dann in dem Fall ein Accident. Ich weiß nicht, ob dann alle damit wissen, umzugehen im Stadion und wissen, was ist damit gemeint.
Ja, garantiert nicht. Da wird es auch
So,
garantiert
naja, aber das,
Urkundungen geben
da,
und so, ist ja klar.
ja, aber das, genau, also die Frage ist, und das ist ja, die Frage ist halt, warum macht man das? Also wenn man jetzt will, dass das, ich bleibe dabei, ich denke nicht, dass eine Erklärung, eine regeltechnische Erklärung, zwangsweise dazu jetzt führen wird, dass auch im Stadion die Leute sagen, oh ja, dann ist das ja korrekt. Dann ist ja mein Schweine-DFB-Ruf, den ich vor 2 Minuten gemacht habe, oder Schiri, du Arschloch, das war ja dann völlig umsonst. Und das war ja überhaupt nicht angemessen. Das bezweifle ich,
Ja, das
dass das
bezweifle ich
passieren wird.
auch. Das bezweifle ich auch. Trotzdem würde ich immer noch dabei bleiben zu sagen, naja, es ist jetzt auch, es schadet jetzt nicht. Es ist jetzt auch egal. Also am Ende des Tages ist es wahrscheinlich Wurst,
Wir werden es ja
weil,
sehen. Also,
genau.
wir werden es ja sehen. Deswegen sage ich ja, also ich hätte es mir halt gewünscht, dass man das vielleicht auf der anderen Ebene mal ausprobiert, dass man das jetzt vielleicht nicht unbedingt auf dem Niveau macht also dass man das vielleicht erstmal auf einer anderen Ebene testet. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, es schadet ja nicht. Und man wird ja dann sehen, wie es läuft. Und wenn man dann nach 2, 3 Wochen zu dem Schluss kommt, ja, war eine scheiß Idee, dann wird's halt wieder gestrichen. Ja.
Ich finde halt,
Aber
ich
ich
finde.
fürchte, dass es, ich fürchte einfach und Das wäre, also ich würde mir ja wünschen, dass grundsätzlich das Thema VR einfach auch öffentlich wieder ein bisschen mehr, also dass das, ja, wie drücke ich das jetzt aus, dass da Ja, dass da wieder mehr Leute so ein bisschen auf die Pro-Seite gehen, weil man eben, wie gesagt, wie in Elversberg zum Beispiel gesehen hat, dass es eben auch wichtig sein kann, dass sowas gecheckt wird und eben nicht einfach Fahne oben, ja, alles klar, Abseits, und dann war es kein Abseits. Also das ist ja dann schon, das sind schon so Sachen, aber
Na,
ich
ich
glaube
finde.
nicht, dass diese Sache dazu beitragen wird, dass der VAR eine andere Wahrnehmung bekommt in Deutschland. Und ich glaube, das ist ja grundsätzlich am hintersten Ende dieser Entscheidung auch ein Grund, warum man das machen will. Weil man ein bisschen mehr,
Ja.
weil man ein bisschen mehr, ja, fehlt mir wieder das richtige Wort, ein bisschen mehr Zustimmung zum VAR haben will. Das glaube ich
Ja.
schon, dass das ein Grund dafür ist, dass man jetzt sagt, ne, wir schaffen jetzt eine gewisse Transparenz. Wobei für mich, ganz ehrlich, für mich war die Transparenz dahingehend auch im Stadion gegeben, dass eine Einblendung auf der Anzeigetafel stand, VAR-Check, Handspiel, kein Handspiel. Mir hat das gereicht. Ich brauche jetzt keinen Schiedsrichter, der sich hinstellt und sagt, ja, wir haben jetzt Handspiel gecheckt, war kein Handspiel. Ja, das zeigst du mir ja auch, indem du dieses TV-Symbol machst und die entsprechende Entscheidung dann anzeigst. Zeigst du mir das ja auch. Ich brauche diese Erklärung nicht. Also, aber gut, wenn
Ja.
andere das brauchen für sich und sagen, ja, ich muss das unbedingt haben, sollen sie es probieren. Also, um Gottes Willen. Ja.
Ja, na, drei Sachen noch dazu. Also ich glaube gar nicht, also ich glaube gar nicht, ich lese das nicht so, dass es darum geht, die Akzeptanz für den VAR zu erhöhen, weil da würde ich halt einfach sagen, das Thema ist jetzt durch. Also dieses Instrument gibt es und es wird eingesetzt und fertig. Da gibt es keine Debatte mehr, ob wir das jetzt gut oder nicht gut finden. Also wir führen diese Debatte natürlich, aber ich glaube, das steht jetzt gar nicht zur Diskussion, da zu sagen, man muss jetzt da Leute davon überzeugen, sondern meine Lesart ist wirklich die, dass es heißt, okay, wir haben jetzt dieses Instrument und das ist jetzt ein Versuch, das einfach noch transparenter darzustellen, als es jetzt eben auch schon gemacht wird mit diesen Anzeigen, was halt gecheckt wird und was nicht. So würde ich das, also sehe das ein bisschen entspannter. Ich finde zwei Aspekte aber nochmal interessant, auf die ich nochmal eingehen wollen würde. Aspekt 1 hat man jetzt schon so ein bisschen angetickt. Und da muss ich jetzt wirklich nochmal so in mich reinschmunzeln. Wenn du das so machst, ne? Also wenn du sozusagen diese Entscheidung erklärst, bin ich auch bei deinem Fachbegriffe-Thema, dann setzt das ja sozusagen ein Bild eines Stadiongängers oder einer Stadiongängerin voraus, die halt auch sattelfest regelkundig ist. So, ne? Also da wird halt davon ausgegangen, dass es dann irgendwie so ist, dass du dann so mit, also sagen kannst, okay, also ich sage das jetzt mal in meinen Worten, nach Regel so und so, ist das halt das und das, und dass die Leute dann sagen, ah ja, okay, alles klar, habe ich verstanden. Jetzt ist es ja aber erfahrungsgemäß so, dass der gemeine Stadiongänger eher emotional und tendenziell jetzt nicht bis ins kleinste Regelwerk Detail regelkundig ist, so. Sodass ich glaube, dass es da möglicherweise eine Wahrnehmungsproblematik gibt. Und die andere Sache, die ich interessant finde, ist, dass in diesem Artikel steht, dass es ein ungewohntes Terrain ist für Schiedsrichter und da mussten sie Überzeugungsarbeit leisten. Der sagte der Herr Kircher, Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH. Ich wusste gar nicht, dass es eine DFB Schiri GmbH gibt, aber gut, auch wieder was gelernt. Deshalb mussten wir Überzeugungsarbeit leisten und nicht jeder fühlt sich damit direkt wohl. Finde ich interessant, weil ich mir denke, naja, also ein Schiedsrichter erklärt doch seine Entscheidung einem Spieler auf dem Platz vermutlich
Nein.
auch
Nein.
mitunter, oder? Sagt halt
Nein.
hier so, nee.
Nein. Nein.
Weil die
Also
reden
ich
doch
glaube, dass.
permanent miteinander. Was erzählen die denn
Ja, aber
dann? Einkaufszettel oder?
also ich glaube nicht, es mag Schiedsrichter geben, die das hin und wieder mal machen.
Okay.
Aber ich glaube nicht, dass die Schiedsrichter permanent den Spielern erklären, warum sie jetzt wie entschieden haben. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Okay. Na
Nee,
gut, okay.
also.
Frage in die Schiedsrichter-Community unserer Hörerinnen und Hörerschaft, ob das passiert, weil ich dann nämlich gesagt hätte, na gut, okay, wenn ich jetzt dem Spieler vermittle, warum ich die Entscheidung so getroffen habe, dann kann ich das auch ins Mikro laut sagen. Ist doch dann egal. Weißt du? Deswegen habe ich mich jetzt gefragt, warum das so ungewohnt ist, aber da müssen vielleicht dann unsere Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, die uns zuhören, also müssen gar nichts, aber können uns ja vielleicht da noch mal kurz einen Einblick geben, warum man da so viel Überzeugungsarbeit leisten musste, das zu machen, weil ich das, wie gesagt, nach wie vor nicht problematisch finde. Aber gut, wenn du sagst, das wird nicht gemacht, da fehlt mir auch völlig die Erfahrung, das weiß ich nicht, aber wundert mich jetzt. Aber okay.
Nee, also, ne, aber warum? Also,
Na, warum denn nicht?
ne, warum?
Na, wenn jetzt, was weiß ich, Barischartig eine Schwalbe macht und ich jetzt pfeife und sage halt hier, Meister, du wurdest nirgendwo getroffen, was soll ich denn jetzt anderes entscheiden? Das könnte ich mir, also ich würde das wahrscheinlich tun, aber ich bin
Ja,
auch kein
aber
Schiedsrichter.
das erklärst du doch, wenn das, nehmen wir den Fall Barischartig in Elversberg, Schwalbe, mit der gelben Karte zeigst du ihm doch, Junge, ich habe da eine Schwalbe gesehen. Das brauchst du dir doch nicht mehr erklären. Also indem du das Ding für Elversberg pfeifst und ihm die gelbe Karte zeigst, sagst du ihm doch ganz klar, Digga, das war
Okay,
eine
hast du
Schwalbe.
recht. Ja, stimmt, hast
Da
du recht.
musst du doch nicht hingehen, werter Herr Artig, ich
Sehr geehrter Herr Artig.
zeige Ihnen jetzt eine gelbe Karte, weil ich in ihrer eben vollführten Bewegung eine Schwalbe wahrnahm. Und laut Reglement, Regel so und so, bla bla bla, XYZ, sind Sie dafür mit einer gelben Karte zu verwarnen.
Ja,
Ich
okay.
verwarne Ihnen. Ich danke Sie. So.
Genau, tschüss.
Also, nee, also also da kann ich auch jeden Schiedsrichter verstehen, der da sagt, Junge, du bist Fußballprofi. Du solltest dich mit den Regeln deines Sportes auch ein bisschen auskennen. Nee, also da kann ich verstehen, warum Schiedsrichter dann Spielern nicht grundsätzlich jede Entscheidung erklären. Wenn zum Beispiel was zurückgenommen wird, jetzt wie, was weiß ich, eine gelbe Karte, dann, oder eine rote Karte, sie guckt dann, okay, ah, war doch nicht so schlimm. Da gehe ich mit, dass man dann auch mal sagt, pass auf, ich nehm die rote Karte zurück, gebe dir gelb, weil so und so. Oder andersrum genauso, ich muss die gelbe Karte zurücknehmen, muss dir rot zeigen. Da gehe ich mit, dass solche schwerwiegenden Sachen auch mal besprochen werden. Aber grundsätzlich, ja, dann also, so fühlt jede zweite Entscheidung, dem Spieler erklären zu müssen. Ja, kommst du aus dem Laden, dann schießt du ja auch nicht mehr raus. Also da bist du ja nur noch am Erzählen. Und wie gesagt, und da würde ich halt einfach auch als Schiedsrichter voraus, ich weiß nicht, wie man das als Schiedsrichter ist, aber ich würde als Schiedsrichter halt einfach voraussetzen, Junge, du willst Profifußball sein, du wirst sehr gut dafür bezahlt, nichts anderes zu tun, als dich mit deinem Sport zu befassen, dann sei fälligst auch regelfest. Also.
Ja, also da gehe ich auf jeden Fall mit, das stimmt. Nun gut, wir werden es sehen, was da passiert. Wenn ich das jetzt den Artikel und die Zeitschiene da richtig verstehe, wird das Köln-Spiel bei uns das Spiel sein, wo,
Nächstes Heimspiel, genau.
oder
Ja.
Nürnberg ist es doch dann, oder? Schalke,
Nürnberg.
Nürnberg, ja, genau. Erster FC Nürnberg, richtig, genau. Na, bin gespannt, das ist dann am 8. Ja, genau. Ach, der 14. Also das Köln-Spiel ist erst am 14. Nächstes Mal. Genau. Gut, schön. Nee, das war mein Beitrag zum Sonstiges-Bereich.
Immerhin.
Immerhin, nicht wahr? Aber ganz schön lang, trotzdem ganz schön lang drüber gesprochen, gar nicht schlecht. Was hast du noch mitgebracht? Hast du noch irgendwie ein Thema?
Naja, es gibt ja zum einen noch das Thema DFL und TV-Verteilung, wo sich nichts geändert hat.
Ja, das
Das
hatten
war ja
wir
noch.
ja, das wollten wir ja noch in wollten wir das nicht in den März schieben so ein bisschen? Oder gibt es da nicht noch eine Entscheidung im März, April, wo wir das
Nee,
nochmal
nee,
andocken
nee,
wollen?
es,
Oder habe ich das wieder
ja,
verwechselt?
nee, ja, nein, ja.
Okay.
Ja, nein, vielleicht. Nein, es gab ja jetzt diesen Termin letzte Woche. Oder diese Woche, und da ist jetzt entschieden worden, es gab ja einen Antrag
Ach
von Hamburg
klar,
und
ja.
gab einen Antrag von Hamburg und von Schalke, glaube ich, die angeregt hatten, das Thema Interesse, also sprich Mitgliederzahlen etc. pp., das TV-Einschaltzahlen, dass sowas eben Einfluss hat auf die TV-Verteilung. Die wollten dann so, dass das wohl 50% ausmacht, was ich persönlich auch für völlig schwachsinnig halte, aber gut. Das ist ein anderes Thema. Und das ist halt nicht durchgegangen. Also, die Verteilung bleibt so, wie sie ist. 80% Bundesliga, 20% zweite Liga und dann eben 43% Leistung. Was war das andere noch? 3% Interesse, 4%, glaube ich, war Jugendarbeit. Und dann gibt es noch einen anderen großen, also der anderen großen Topf, der ist, ach so, klar, also Grundstock halt, ja, 50% gehen, sind eben alle gleich und die restlichen 50% werden dann dementsprechend verteilt.
Ja gut.
Ja.
Okay,
Und da
also.
hat sich halt nichts dran geändert. Also da sind dann in Hamburg und Schalke mit ihren Ideen, die sie da hatten, gescheitert. Ich meine, das ist ein interessanter, also was heißt interessant? Ja, es ist halt ein Diskussionsansatz, den man führen kann in meinen Augen. Ob jetzt Zuschauerzahlen im Stadion etc. pp. Dort ausschlaggebend sind für eine TV-Geldverteilung, finde ich jetzt auch ein bisschen schwierig, weil ein Verein wie, keine Ahnung, wie wir, kann ja jetzt nichts dafür, dass wir ein kleineres Stadion haben als zum Beispiel Kaiserslautern. Und warum sollen wir jetzt dafür bestraft werden, dass wir ein kleineres Stadion haben? Ja, also solche Sachen, da kann ich schon verstehen, dass man da sagt, nee, Leute, lasst mal, das ist ein bisschen blödsinnig. Aber es gibt sicherlich Dinge, über die man durchaus diskutieren kann in der TV-Verteilung, aber die ist man nicht angegangen. Man hat einen Versuch, mit solchen Sachen da zu punkten, hat man nicht geschafft. Ja, deswegen bleibt eben das bei den Verteilungsgrundsätzen alles so, wie es vorher war.
Und was ist jetzt inhaltlich der Termin, der da im März und oder April liegt, den ich da so halb im Hinterkopf habe? Worum ging es da nochmal?
Das habe ich jetzt, müsste ich auch noch mal gucken, habe ich jetzt nicht im Kopf.
Okay, alles klar. Okay. Ja, okay. Ich habe noch eine Empfehlung, fiel mir gerade ein. Die hat aber gar nichts mit Fußball zu tun. Aber genau, wollte dir jetzt nicht. Du hattest irgendwie noch eine andere Sache, oder? Die wir hier noch hatten,
Ja,
dazu.
hatte ich. Die ist mir gerade entfallen.
Ach so, okay.
Irgendwas hatte ich noch, ja. Warte mal ganz, ganz kurz. Nee, VR hatten wir. Die Revolution, ja, genau. Nee, dann habe ich tatsächlich, jetzt fällt mir auch gerade nicht mehr ein, dann war es scheinbar nicht so wichtig.
Gut, dann genau, werde ich jetzt nochmal so halb politisch, habe eine Empfehlung, die ich all denjenigen gern ans Herz legen möchte, die ja, sich über, ich muss es in Anführungsstrichen zitieren, Habecks Heizhammer aufgeregt haben. Man erinnert sich, es gab ja dieses, naja, dieses Heizungsgesetz-Ding, ne, was halt irgendwann letztes Jahr, glaube ich, groß durch die Presse ging, mit wo die Bild so eine ganz große Kampagne hatte, so von wegen Habecks Verbotsgesetz und jetzt müssen alle Heizungen und alles ist furchtbar und schlimm und da hat man dann ganz toll auf die Grünen eingedroschen und so, also so diese Sache. Gibt es jetzt einen Podcast, also mag ich sowieso gerne, Piratensender Powerplay heißt der und die haben jetzt eine Folge gemacht, so ein bisschen, naja, so, ja, so halb satirisch, aber schon gut gemacht, so eine True Crime. Ein True-Crime-Format zu der Entstehung oder Genese dieses Heizungsgesetzes. Und das ist ein groß, also muss man glauben, müssen, glaube ich, alle gehört haben. Ich finde das wirklich großartig gemacht, weil da nochmal so schön dargestellt wird, wie sozusagen Lobby- und Desinformationskampagnen im Zusammenspiel mit bestimmten Medien und einer Medienmacht und so funktionieren können und leider eben auch funktionieren und so und dann halt so ein öffentliches Bild zeichnen und das mit der Realität und den Fakten gar nicht mehr so viel zu tun hat. Sehr, sehr interessant. Kann man, also werde ich verlinken, wer sich da mal ja, mit beschäftigen möchte, kann das gern machen. Ich fand das ein sehr, sehr unterhaltsames Format, was sich gut weggehört hat und was einen dann kopfschüttelnd mal wieder zurücklässt, wie so an so vielen Stellen im aktuellen Weltgeschehen. Aber das sei sozusagen als überhaupt gar nicht fußballbezogene Geschichte, sei das halt hier mal empfohlen und platziert. Findet es in den
Jetzt
Shownotes?
weiß ich, was ich noch sagen wollte.
Ja, okay, dann enden wir mit dem Fußballthema, ist doch gut.
Ja, ne, vor allem, es ist halt ein VR-Thema.
Ach so, ja, wunderbar. Okay, alles klar. Hau
Ja,
halt hin.
in Norwegen ist gerade, brodelt gerade ein bisschen.
Aha, warum?
Da ist ja 2000, boah, das jetzt irgendwann vor 1 oder 2 Jahren ist dort auch, ich glaube, es war 23, ich weiß es aber nicht genau, ist dort der VR eingeführt worden in der ersten norwegischen Liga. Es gab jetzt eine clubinterne Abstimmung von der Profivereine dort. Und die haben sich dafür ausgesprochen, mehrheitlich, dass das wieder abgeschafft werden soll.
Aha, das ist interessant. Okay.
Und ja, es gab dort Proteste. Wurde, also Tennisbälle kennt man ja aus Deutschland. Tennis scheint im Fußball ein sehr gern gesehener Sport zu sein, habe ich das Gefühl. Also da flogen halt auch Tennisbälle auf den Rasen, Fischfrikadellen flogen auf den Rasen. Also
Fischfrikadellen.
man sorgte dort auch, ja, das finde ich persönlich jetzt, ja, kann man jetzt so stehen, wie man will. Ich finde das persönlich jetzt nicht so witzig, wenn da Essen durch die Gegend geschmissen wird, wo Lebewesen für gestorben sind. Naja, gut, ist ein anderes Thema. Der Verband sagt aber, nö, wir behalten das. Und da ist wohl im März, glaube ich, jetzt, im März oder April dieses Jahr, ist dort Verbandstag. Und das dürfte interessant werden, was da passiert. Also der Verband will daran festhalten. Die Vereine sind aber mehrheitlich gegen den VAR und da gibt es jetzt im März dann so, ich sag mal, in Anführungsstrichen, so einen kleinen Showdown. Mal gucken. Also
Geil.
da bin ich echt mal gespannt, wie das ausgeht.
Ich auch.
Wer sich da dann letzten Endes durchsetzt.
Ja, na, da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben, weil mich das auch sehr interessiert. Und jetzt, wo du das erzählt hast, erinnere ich mich, dass das ganz, ganz weit hinten in meinem alten Gehirn irgendwo klingelt. Also ich meine da auch mal was drüber gelesen zu haben, dass zumindest die Profivereine das nicht so geil finden oder so. Aber das ist ja total interessant, weil ich auch gar nicht wüsste, ob das so einfach ginge, das dann wieder sozusagen zurückzunehmen, weil das ja schon, glaube ich, auch von der FIFA und so, also da spielen ja so ein paar andere Faktoren noch rein, ne? Also ich weiß gar nicht, ob du das als Land einfach so mal eben machen kannst oder ob man da nicht irgendwie sich global abstimmen muss oder wie auch immer, also keine Ahnung. Naja, spannend. Bleiben wir dran. Das ist sozusagen jetzt dein permanenter Rechercheauftrag, da irgendwie einen Blick drauf zu haben, sozusagen. Naja, wenn hier kommt der King of Random Facts, der muss sowas parat haben. Das ist
Nee, das
jetzt.
ist doch kein, das ist doch kein Random Fact. Das ist doch auch für uns durchaus, ich meine, gut, bei uns ist das Thema, glaube ich, so jetzt schon verankert im Fußball, dass es da nichts mehr, dass da nichts mehr ändern wird.
Ja.
Aber das ist ja aus fußballinteressierter Sicht ja jetzt nicht nur was für jemanden, der Random Facts auspackt.
Naja, der
Würde
Random Fact war jetzt eigentlich
ich
eher.
mal sagen.
Der Random Fact war jetzt eigentlich eher, was passiert eigentlich gerade in Norwegen? So, weißt du? Also, weil das jetzt nicht so, ich glaube, das ist jetzt sozusagen nicht so nah in der Berichterstattung, also nicht so nah im Medienmenü des durchschnittlichen Fußballfans
Na
vielleicht.
gut, okay.
So, das meine ich jetzt. Genau. Naja,
Ja, aber
gut.
es ist halt nicht albanische zweite Liga, ja. Es ist halt wirklich Norwegen. Ich meine, klar, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, Norwegen, welche Rolle spielt Norwegen im europäischen Fußball? Aber gut, ich finde es interessant, dass es da eben auch sowas gibt. Und da bin ich mal gespannt, wer sich da am Ende durchsetzt. Also.
Apropos albanische zweite Liga, da habe ich jetzt noch einen Telefontipp für dich. Der ist jetzt intern, aber wir machen ihn jetzt hier sozusagen mal mit in der Sendung. Tausch dich mit unserem Alterspräsidenten aus über die Stichworte Wettbüro und Fußballspiel gucken.
Habe ich schon, habe
Hast
ich
du
schon.
schon? Hast du
Ja,
schon? Sehr gut, sehr gut. Ich habe das nämlich auch getan. Und ja, also genau, da gibt es wohl interessante Charaktere, die sich da in solchen Läden dann einfinden, um ein Fußballspiel zu verfolgen. Ich habe sehr gelacht an einigen Stellen. Genau, ja. Nee, ist spannend. So, gut, in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir jetzt hier, glaube ich, ganz gut durchgebacken. Und wenn du jetzt nicht noch Sachen hast, dann würde ich hier sozusagen das Intro ins Spiel bringen wollen.
Das
Und,
Intro.
nee, das Outro, siehst du?
Ah.
Oh, ja, das meine ich ja. Also das andere Intro, das am Ende.
Ja,
Genau,
das Ding,
genau.
das da. Ja,
Also
genau.
das Outro, was sozusagen also das Ende des Podcasts introduced.
Das Endintro sozusagen.
Genau, richtig, richtig, richtig. Das halt. Und ja, dann vertagen wir uns auf die nächste Woche. Ich glaube, da ist Kerstin auch wieder am Start, sodass wir dann zu dritt über das Schalke-Spiel sprechen können und uns auf Nürnberg freuen und den nächsten Anlauf unseres glorreichen Clubs mal ein Heimspiel zu gewinnen. Und dann gibt es ja zwei Anläufe in Folge. Danach kommt ja noch Köln. Mit denen haben wir gute Erfahrungen gemacht, auch im HKS. Also insofern,
Ja.
keep them coming so und dann klappt das vielleicht. Genau. Dann in diesem Sinne,
Köln, gute Erfahrung. Hä?
ja, da haben wir nicht in unserer ersten Zweitligasaison das letzte Heimspiel gegen Köln gewonnen.
Nee, haben wir 1-1 gespielt.
Haben wir ein Einzelspiel? Bist du dir sicher? Willst du nicht
Ganz
gewonnen?
sicher.
Okay, na gut, klar bist du dir ganz sicher, weil du weißt ja auch, wer 1994 in der 17. Minute beim Spiel Wales gegen Südland-Pukistan keine gelbe Karte bekommen hat, aber eigentlich hätte bekommen müssen. So,
Nein, das
gut.
weiß ich. Nein, das weiß ich nicht.
Okay, alles klar,
Das
aber okay.
weise ich entschieden von
Ja, na gut, okay. Na gut, okay. Gut, aber trotzdem, wir haben ja auch in dieser Saison mit Köln gute Erfahrungen gemacht. Das war schön. So.
Fandst du das schön, ja?
Naja, also das Ergebnis fand ich schön. So. Und dann die entsetzten Kölner Blicke, die nicht verstehen können, warum sie das nicht gewonnen haben. Naja, egal, anderes Thema, sprechen wir dann übernächste Woche wahrscheinlich drüber. Also, in diesem Sinne, hauen Sie rein, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Spaß und Pöbelei mit eurem Lieblings-FCM-Podcast. Und dann, bis dann. In diesem Sinne, haut drin. Tschüss.
Ciao, ciao.
Niemand kann uns aufhalten.